Teilnehmer bitte sprechen.
Genau, Andreas. Ich hatte vor kurzem, bin ich über was gestolpert. Und zwar hatte ich irgendwie bei Marx gelesen, ohne dass ich jetzt wüsste, wo ich es gelesen habe. Irgendwie so sinngemäß, also Freiheit beginnt nach der Arbeit. Irgendwie so. Und dann ist mir natürlich sofort der Begriff Kunstfreiheit eingefallen und habe mich dann so gewundert, dachte ich, wenn das stimmt, was der Marx da geschrieben hat, wie kann es dann Kunstfreiheit geben? Also Kunstfreiheit kann es ja dann nur geben, wenn es keine Arbeit mehr gibt.
Ja, aber es gibt natürlich von marxistischer Seite gibt es so kleine rote Bücher, in denen steht dann also eben Theorie der künstlerischen Arbeit und so. Und da wird eben versucht, mit viel argumentativen Witz oder damals Sektierertum die Kunst dann doch irgendwie hineinzufummeln. Und ich hab das noch. Das hat lange Zeit auf der Toilette gelegen, eben als Beispiele dafür. Für die Bücher, die ich dann nicht lesen will. Aber inzwischen habe ich überlegt, ob ich das mal versalze oder so, nicht, weil ich ja immer so Salzkriechgeschichten mache und dann wäre das, glaube ich, so ein ganz guter Vorgang, da das Salz zwischen die Seiten kriechen zu lassen oder so. Aber das ist ganz marginal am Rande. Ich meine, aber Marx hat ja recht, nicht? Also das mit der Freiheit und der Kunst und ist ja, finde ich, auch schwierig. Also ich finde dieses Freiheit, also Kunst, dann Bindestrich Freiheit oder Kunst minus Freiheit, finde ich ganz, ganz zutreffend. Ich würde auch nicht sagen, also einerseits natürlich ist da der Glanz der Freiheit und ich würde auch nichts machen, was nicht mindestens diesen Glanz hätte. Und was mich also bannt, fasziniert, einfängt und so, nicht? Aber schon in dem Wort Faszination steckt ja drin, dass also da was gebündelt wird, zusammengeschnürt, auf Schultern weggetragen oder wie auch immer, nicht? Also es eben nicht so einfach mit dieser Freiheit weiterzukommen, nicht? Also so ist sie für mich dann eben mal so ein Desiderat, nicht? Also das eine Utopie, etwas Wünschbares, manchmal eben aber auch fast schockartig ein Erlebnis und ja, weiß nicht, am Durchbruch oder so. Aber für mich ist es am Anfang erstmal interessanter, mich also sozusagen über Kunst und Unfreiheit zu unterhalten, weil ich nämlich in dem Moment, wo ich das gehört habe, fielen mir all die Bindungen ein, nicht, die mich als Künstler eben zunächst mal außer Freiheit setzen, nicht? Das fängt damit an, dass ich ja mit Materialien umgehe, nicht?
Ja,
Und
genau, du bist ja so ein bildender Künstler, ne? Du machst
ich bin bildender Künstler, genau.
sagen wir mal, halt Objekte im weitesten Sinne.
Ja, würde ich
Also.
schnitzen, hätte ich da so ein Holzstück, an dem ich schneiden würde oder ich hätte Ton oder irgendetwas anderes, das ich also plastifizieren würde und sowas, nicht? Das nicht plastifizieren, plastizieren würde. Plastifizieren ist ja noch mal ganz was anderes. Das ist Leichen in Plastikkörper zu verwandeln,
Was
irgendwie sowas.
der Hagens da irgendwie macht.
Genau, das ist Plastifizieren, Plastizieren. Also, aber bei beiden ist natürlich der Stoff, mit dem ich da umgehe, ein Partner, nicht? Es ist ein widerständiger Partner, nicht? Der von mir verlangt, dass ich mich darauf einlasse, nicht so. Und da kann man vielleicht überlegen, dass man irgendwie jetzt sich davon befreit und damit nun macht, was man will. Nicht? Aber in dem Moment, wo man auch das macht, indem man ihn in die Ecke schmeißt oder irgendwas, das sind ja alles sofort plastische Vorgänge, auf die das Stück, mit dem man da gerade arbeitet, antwortet. Ja. Es ist ja nie so, dass also da dann nicht Aktion und Reaktion oder manche Aktionen vom Stoff führen dann zu Reaktionen bei mir und so. Und das ist immer, also unausweichlich, nicht? Auch wenn ich wechsle, also das liegen lasse, nicht? Geht das natürlich weiter, dass das dann seine eigene Präsenz hat und seine eigene Geschichte, seinen eigenen Verschwindens- oder Aufbauvorgang fortsetzt und so, nicht? Also es ist immer so, bin ich als Ding unter Dingen aktiv und muss mich darauf verlassen, nicht, dass diese Dinge irgendwie nicht ihrerseits mit mir machen, was sie wollen. Nicht? So, das kann ja also durchaus passieren. Das ist manchmal auch ganz schön. Also ich weiß noch, ich hatte eine Collagenarbeit und vor und eine Zeit lang hatte ich mich damit beschäftigt, wie so Bruchstücke zusammenfinden. Und dann hatte ich aber irgendwie so zwei linke Hände und es klappte nicht. Und das Ganze verweigerte sich. Es war eine fürchterliche Fummelei auf A4, nicht so. Und auf so einem, weiß das war so ein Löschblatt blau. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Collage noch habe. Auf jeden Fall, ich war da eifrig am Montieren, es hat nicht hingereicht. Und dann habe ich das also irgendwie vorsichtig, wie ich bin, eben nicht in den Papierkorb geworfen, weil ich heb ja auch unheimlich viel auf, weil ich immer noch denke, ja, das kommt schon noch oder da wird schon noch mal was draus. Und habe das dann einfach zur Seite geschoben. Und dann ging das dann so, dass dann da noch ein Papier drauf kam und noch eins. Und dann kamen ein paar Bücher und dann wurde das ein Stapel. Und dann irgendwann schrumpfte dieser Stapel wieder und plötzlich lag dann dieses Blatt mit den zu montierenden Bruchstücken, Schnipseln, nicht? Lag dann wieder vor mir. Völlig überraschend, hatte ich nicht dran gedacht, dass das da auftauchen könnte. Und dann habe ich gedacht, ich gucke hin und habe gedacht, jetzt nicht atmen, sondern das Blatt nehmen, ganz vorsichtig und dann die Sachen, so wie sie sind, befestigen, so nicht, darf nichts zerrutschen, weil es war perfekt.
Nicht? Es ist und quasi wie so, wenn man sich das so vorstellt, wie irgendwie so Archäologen, die sozusagen Dinge, die vor irgendwie Tausenden von Jahren oder vielleicht nur vor 100 Jahren oder sowas irgendwo hingelangt sind und dann sozusagen graben die das aus und dann sehen sie irgendwas da drin.
Ja, so wie im Augenblick ja ist, dass da in den Mooren der auftauenden Erde in Russland auf einmal dann diese Mammuts auftauchen. Nicht? Wobei es noch ein bisschen zu verschärfen, weil es ist so, du bist dabei, an so einem Knochen rumzupinseln, nicht? Um den so ganz vorsichtig, du weißt, das Ding ist also wie viel tausend Jahre alt, nicht? Und du willst natürlich keinem Forscher, der dann da irgendwann mal dran sich versuchen wird, nicht? Irgendwas kaputt machen, nicht? So, dass der nachher sagt, ah, sag mal, was bist du da, Idiot, dran rumgeschabt, nicht? Ja. Jetzt hier genau mein Dischboot, ich brauche es weg. Und nein, also du bist da am Pinseln und dann auf einmal so neben dem im Sand, den du da wickeln, merkst du, das ist ja seltsam. Und dann begreifst du auf einmal, dass das Haare sind, ne? So. Mhm. Und dann plötzlich denkst du, was humanoid und Haare aus der Zeit, das ist die eigentliche Sensation. Ne? Und dann bist du auch so, nicht? Also völlig elektrisiert, jetzt schon gar nicht was falsch machen, ne? Bescheid geben und was machst du dann, ne? Und so. Und dieser Moment, nicht? Das ist ja so, das kann man deuten als eine Willkürsituation von den Archäologen. Ne? Die gehen dahin, graben, findet das Basta. Ne? Mhm. Aber ich sehe das so, dass da die Situation mitgespielt hat. Nicht? Dass sich da etwas zeigt. Das ist, für mich ist das mehr als nur so eine faktische Willkür des Wissenschaftlers. Nicht? Sondern es muss also so, der muss sich also innerlich auf so ein Landschaftsgespür einstellen, das ihm ermöglicht, in der Weite einer Landschaft die ganz anders aussieht heute als vor so und so vielen Millionen Jahren, nicht? Sozusagen zu erspüren, wo der Fund sein könnte. Ne? Allein das finde ich also einen unglaublichen Vorgang. Also ich weiß, Lévi-Strauss, der hat das in Traurige Tropen oder ich weiß, in einem der öfter gelesenen Werke jedenfalls, hatte er das drin, dass eben die Ethnologie, wie er sie macht, die Art, wie er in Archiven forscht, was mit Psychoanalyse zu tun hat, was mit Geologie zu tun hat oder eigentlich mit, auch sogar auch mit Ökologie, kann man sagen. Also man sieht auf der Oberfläche der Landschaft Pflanzen wachsen und aus den Arten, die da wachsen, kann also der Kenner erschließen, was für ein Untergrund da ist. Nicht, sowas. Mhm. Oder der Psychologe aus dem, was ihm der Genesungssuchende ausbreitet an Basissätzen des Traumes oder irgendwie sowas, nicht, ist er dann fähig zusammenzusetzen, wo denn da ein Ursprung in der Realität sein könnte oder so etwas, nicht? Also die Traum oder die Psychose-Deutung oder was auch immer, oder den Heilungsprozess mindestens anzustoßen. Und so sieht der Marx auch, nicht? Der also im Grunde dasselbe für Wirtschaftsstrukturen macht und eben für die Ethnologie und so weiter. Und das ist eben ohne das Zusammenspiel zwischen dem Reisenden, nicht, und der Landschaft ist das nicht möglich. Ne? So für mich. Ne? Mhm. Ist auch schon ein Spaziergang am Strand und ich nehme einen Stein, der Stein da toll, ne, und finde den, freue mich, dass ich den gefunden habe. Und dann, ja, wieso nehme ich den mit? Nicht? Ja, hat mich angesprochen. So, und da ist schon in den Wörtern steckt da drin, dass da eine Interaktion stattfindet, die über das bloß faktische da, dass es so da ist, ne, dass es da nicht, ne, hinaus, nicht? Dass da ein Sinngeschehen mitschwingt, nicht? Es gibt natürlich sowieso erstmal die Kommunikation, du läufst darüber, der Sand, auf den du trittst, malt aneinander, da werden etliche vielleicht so leise Risse bekommen und, oder was auch immer, nicht? Also es gibt eben, oder deine Haut wird gereizt, keine Ahnung. Also es gibt eben, das ist also erstmal die Basis der dinglichen Interaktion, ist natürlich dieses Aktion-Reaktion-Verhältnis zueinander, nicht, dass also die Sonne drauf scheint, es wird warm, also die Dinge kommunizieren vielfältig untereinander, aber es ist sicherlich keine Kommunikation, wie wir das jetzt machen, per Sprache, Fernkommunikation auch noch und sowas, nicht, das dennoch ist da etwas im Gange, was nur durch so eine bestimmte Art von Bindung, also man könnte das einlassen oder so nennen, zutage treten kann. Nicht, wenn du also wissenschaftliche Distanz hältst, ne, so, dann kriegst du auch was, nicht? Und dann müsste man genau untersuchen, was du da kriegst. Das ist sicherlich nicht uninteressant, aber es kommt jedenfalls nicht aus so einer seltsam empathischen Situation.
Ja, das ist mir selber aufgefallen. Ich habe jetzt seit Anfang des Jahres male ich so ein bisschen, ne? Also ich habe mir so ein paar Farben gekauft und so weiter. Und am Anfang, also was macht man? Man guckt sich an, gibt's ja auf YouTube, kann man sich das angucken, wie machen andere das? Und dann fängt man, sage ich mal, aus einem ingenieurmäßigen Verständnis, also so habe ich es zumindest gemacht, fängt man an, so Dinge nachzubasteln. Und dann einfach nur sozusagen, ich reproduziere das jetzt. Ne? Einfach, was passiert dann? Und dann habe ich bei mir selber irgendwann gemerkt, als ich dann mit den Farbmischen dann mich auseinandergesetzt hatte und wie das dann eigentlich funktioniert und was es da alles für Dinge, sag ich mal, interessante Sachen zu wissen gibt. Ne? Und dann merkt man selber tatsächlich, dass sich das, wie soll ich sagen, also du würdest jetzt vielleicht sagen, das öffnet sich, also die Farbe spricht zu dir oder das Ding, also sozusagen, und dann, das stimmt schon, da war ich dann plötzlich in der Lage, tatsächlich echte Bilder zu malen. Also, die, also wo du dann auch, das merkst du ja dann, ne? Also
illustrativ das, oder
ja, was? Nee, aber so, wo du sagst, okay, du denkst jetzt nicht mehr drüber nach, wie mache ich das? Oder oder im Sinne von so einer komischen Mechanik, also wie man jetzt sozusagen in einer Fabrik sein würde jetzt, ne? Also in einer Fabrik, da nimmt man sich zack, 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 Zutaten, zack, bumm, aus. Und wenn ich das fünfmal mache, kommt fünfmal das Gleiche raus. Ne? Sondern tatsächlich, dass man sich so ein bisschen, so, dass man schon, also ich habe schon gewusst, was ich da so ungefähr, wo die Reise hingehen soll, aber so direkt, das habe ich dann, das wie heißt es immer, also man könnte sagen, das weiß dann schon das Material, wo es hin will. Ne?
Mhm. Ja, so das war bei Texten, echt, in der Sprache ist
am ja, und das, so genau. Und das war interessant, diesen Moment zu beobachten, wo man sozusagen weg von diesem ich mache jetzt was nach oder und sich tatsächlich dann irgendwie mal so ein bisschen, du würdest sagen treiben, aber so ein bisschen aufmerksam auf das einlässt, was einen da irgendwie sozusagen umgibt oder was, was sozusagen da irgendwie dargestellt werden will.
Oder so freizeichnet oder freimalt.
Und ja, genau, das war echt eine interessante Geschichte. Also und das an sich selbst zu beobachten. Also ich bin jetzt kein künstlerischer Mensch.
Ja, nein, doch. Also lass mal diese abmindernden Bemerkungen, ich finde die völlig unnötig, nicht? Also ich arbeite ja auch mit Schülern, die sind 10 und oder 16 oder irgendwie so und die fangen auch immer ganz schnell an, ich kann nicht zeichnen oder ich mache, das ist alles nicht minderwertig, das ist es überhaupt nicht, weil in all diesen Anfängen, alle Anfänge sind gut, nicht? Und alle Anfänge sind spannend, in auch darauf hin was draus werden kann, nicht? Und ja, genau. Von daher ist es gerade spannend, solche Momente zu erfassen und überhaupt erstmal zu bemerken, dass das was Besonderes ist und so, nicht? Und
ja, genau. Also ich wollte ja nur darauf hinaus, dass ich in meinem Beruf befinde ich mich ja, sage ich mal, in sehr deterministischen, sage ich mal, Zusammenhängen. Also
was machst du?
Ich mach so Datenanalyse, also da kommt schon, also das ist relativ, also eine Summe über irgendwas bilden oder Dinge auszählen und so weiter, das ist schon eine sehr, sage ich mal, ingenieurmäßige, geradlinige Tätigkeit, die aber, also und wenn man sich das jetzt mal so betrachtet, dann ist das eigentlich, dann geht das immer und währenddessen dieses, wenn man jetzt, also Kunst, habe ich mal irgendwo gelesen, ist sozusagen nicht zweckgerichtetes Handeln. Also, das ist Kunst so. Also,
es kommt eine Menge nicht zweckgerichtetes Verhalten drin vor. Aber so. Man kann genauso gut den Pantoffel umdrehen und sehen, das andere gibt es auch. Nee, dann machst du bitte mal die Tür dann hier auch zu, weil jetzt kommt meine Frau, da wird das ein riesen Palaver geben.
Ja,
also. Nee, danke. Ich bin hier die Assistentin für jeden. einmal am Tag macht sie mir einen Gefallen. Ja, so geht das. Wo war ich bei den Anfängen, genau?
Ja, genau. Aber das war ja für mich das auch. Also, das erste Mal sozusagen, das zu sagen: Okay, jetzt machst du mal was du noch nie gemacht hast, ne? Und probierst das mal mit der Farbe. Und ich sag mal so, das ist ja relativ, sag ich mal so, mit Farbe, man braucht keine großartigen, sag ich mal, Utensilien oder sowas. Das, man kann einfach in dem Sinne halt anfangen. Und sozusagen, man kann im Grunde genommen, das stimmt tatsächlich, man kann eigentlich nicht scheitern. Also das hat das eigentlich relativ attraktiv gemacht. Aber für mich war es eben tatsächlich interessant zu beobachten, wie das sozusagen auf mich wirkt, also dass man sozusagen dieses Ingenieurmäßige irgendwann mal tatsächlich mal von sich weglässt und genau, und da so bin ich eben, jetzt könnte man ja auch sagen, na gut, die Kunstfreiheit würde ja darin liegen, dass man eben das tut, also sozusagen nicht zweckgerichtet handeln und da ist aber die Frage, wenn man jetzt sagt, es gibt ja noch so eine Unterscheidung zwischen Kunst und Design, ne, im weitesten Sinne jetzt. Also man kann ja alles Mögliche.
Angewandte Kunst und
nicht. Genau. Und wo würde man denn da die Grenze ziehen? Also was wäre denn?
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich da Grenzen ziehen wollte. Also ich würde im Einzelfall würde ich eben sagen, ja, Ist das so weit Design, ist das Design so weit gediehen, dass ich sagen würde, ja, also hier geht es auch um künstlerische Fragestellungen, nicht? Also ich lebe ja umgekehrt mit in einer Welt der entgrenzten Kunst und beschäftige mich eigentlich mehr mit dieser Entgrenzung und so einem Neugierfaktor, nicht? Dass ich also eher mich davon beeindrucken lasse, was alles auch noch geht oder was alles, also ich gehe nicht so gerne in Museen wie in andere Ausstellungen oder so, nicht? Also ich beschäftige mich mit Physik, mit Twitter, mit was, also alles, weil ich überhaupt gar nicht das Bedürfnis habe, jetzt sozusagen so das Wegglas zu füllen und den Kunstdeckel drauf zu machen. Das wieder, das habe ich in meinem ganzen Leben, hat sich das immer mehr als so für mich richtig herausgestellt, nicht? Dass die Interaktion mit Dingen, also ich muss vielleicht noch sagen, ich habe es ja eben gesagt, also hier Holz und Ton und so weiter. Ich bin ja ein Konzeptkünstler, also Konzeptualist, weil also das mir unheimlich viele Möglichkeiten gibt. Also ich muss mich an kein Material klammern, ich muss mich an keine Situation klammern. Ich muss, also es gibt so viele Möglichkeiten, wo ich ansetzen kann. Ich kann sehr, sehr direkt situativ sein. Ich kann aber mich auch in mich zurückziehen und einfach Impulsen gehorchen. Mhm. Nicht? Es geht so weit. Ich war in einem Theaterstück, das hat mich, einerseits war das okay, aber andererseits hat mich da gestresst, wie die Dinge eingesetzt haben. Nicht? Und ich fand, dass die Dinge hätten viel mehr mitspielen können. Das waren keine Requisiten, sondern die hingen tatsächlich wie in einer Installation da, im Bühnenraum. Führten so eine Art Schattendasein und das hätte nicht sein müssen. Und dann habe ich so ein bisschen gerechnet und dann schon bei der Vorstellung war ich dann am Hadern und so. Und dann bin ich irgendwie, also ist da eine relativ grundsätzliche Kritik von dieser Aufführung raus geworden. Und jedenfalls lag ich dann die Nacht im Bett und auf einmal habe ich ein Tablett genommen, angefangen zu schreiben, um das erstmal loszuwerden, weil es ging mir immer im Kopf rum.
Ja.
Und dann ist eigentlich gar nicht so eine Kritik bei rausgekommen, sondern irgendwie habe ich so diesen Ding versucht, sozusagen so eine Art ihnen ihr Recht zu verschaffen. So, ne? Und habe dann geschrieben und dann plötzlich merkte ich, dass ich die ganze Zeit in Dreizeilern schrieb. Und dann habe ich geguckt und habe ich gesagt, na gut, also wenn das schon mal so angefangen hat, mache ich auch so weiter. Und ging ganz leicht, nicht? Ging ganz leicht. Bis es irgendwie lief, hat es mich verlassen. Dann habe ich noch ein bisschen zwei, drei Zeilen rumgestümpert, habe gemerkt, ne, das war's. Ding zugemacht, gepennt und am nächsten Morgen nochmal drauf geguckt und war gut. Nicht? Also ich habe dann, glaube ich, noch ein, zwei Sachen habe ich gedacht, nee, das wäre jetzt doch besser, wenn ich da noch ein bisschen verschärfe oder noch also zuschleife irgendwie und sowas. Mhm. Und dann habe ich es nachher auch den Leuten vom Theater geschickt. Also es war dann noch, weil es ja hat noch keine Rückmeldung. Ich glaube, da kriege ich auch keine. Aber ich habe gedacht, dass sie da wenigstens auch was von haben. Aber das war so, ja, das war für mich selber es war unmittelbar und erstaunlich, nicht? Und ich habe es dann weitergemacht, weil es war mir noch nie passiert, ne? So gedacht, wow, auch interessant, nicht? So und ohne dass ich jetzt sagen würde, wow, ich habe jetzt ein Gedicht mit drei Zeilen und da und dann gebe ich es jetzt also den üblichen Gedichtinterpretierern in die Hände und nein, das habe ich das genau eben nicht, ne? Und das holt mich nur aus diesem Eingebettetsein raus. Mhm. Und darüber, dass ich mich noch selber überraschen kann, so Sachen.
Nicht? Aber das ist ja dann, sag ich mal, wenn man das jetzt, jetzt könnte man ja den ganz großen Bogen, dann ist das ja, sag ich mal, so eine Haltung, wie man sie vielleicht jetzt von dem Goethe überliefert hat. Der ist ja auch mit tausend Sachen noch nebenher beschäftigt hat, mit irgendwelchen orientalischen Sachen, mit Sachen der Wissenschaft und so weiter, um sie dann, sage ich mal, in seiner Kunst uns zu überliefern oder wie auch immer. Also ob er das jetzt wirklich vorhat, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Er hat es halt aufgeschrieben, ja, und das ist, steht uns heute zur Verfügung. Aber das ist ja das, wo ich auch denke, dass es für bestimmte Sachen oder andersrum, dass vielleicht auch tatsächlich nur ein Künstler für bestimmte Probleme halt Lösungen irgendwie sich vorstellen kann oder sowas. Also im, was weiß ich, dass manche Themen halt, nehmen wir mal an, einem Physiker oder einem Arzt gar nicht zugänglich sind, weil das außerhalb seiner beruflichen Praxis oder wie auch immer sozusagen ist. Und ein Künstler kann dann sozusagen dann sagen, na, ist doch ganz einfach, ich male da ein Bild drüber oder sowas. Ne? Mhm. Und dann könnte man, und das ist ja dann das andere, was ich irgendwie
so... Also mache ich das, so läuft ja, das genau. Gar nicht. Also es geht so, nicht so, dass okay. Ich male da jetzt ein Bild drüber. Also ich meine, das sind Illustratoren. Ne? Das wird ja von der Wissenschaft eben immer erwartet, dass der Künstler dafür da ist, sozusagen diese schönen astronomischen Entdeckungen, die da machen oder Vermutungen, jetzt in irgendwie so eine schicke Weltraumzeichnung oder so ein schickes Weltraumwelt zu
übersetzen. Gut, man kann es auch andersrum, so eher wie der Jules Verne, der sich da eben diese U-Boote ausgedacht hat. Ja, und dann ist jemand da hingekommen und hat gesagt, na, tolle Idee mit dem U-Boot, ich probiere das jetzt aus, ob das wirklich geht. So, und dann hatte man irgendwann mal U-Boote gehabt oder Raketen oder was auch immer. So stelle ich mir das eher vor. Das ja, ist sozusagen,
genau, so eine Fortsetzung ist genau das Spiel. Ne?
Genau, dass das sozusagen genau ein Künstler in der Lage ist, weil er eben, das kann man ja vielleicht auch als Freiheit bezeichnen, aber weil er sozusagen ungebunden an irgendeine, sag ich mal, sonstige Profession, so kann man es ja vielleicht auch auffassen, sozusagen über Dinge nachdenken kann und sich, man macht sich seine Gedanken, drückt sie dann aus in einem Bild, in einer Installation, in einem Theaterstück, in irgendwas. Und dann kommt jemand anders und sagt, na, toll, da kommt eben so ein Ingenieur oder sowas und sagt, ich probiere das jetzt aus. Ja, also ich guck mal, was ich da irgendwie, und das ist ja das Interessante, also was sozusagen denkbar ist, wird über einen Zeitraum unendlich irgendwann tatsächlich mal Wirklichkeit, also eben sowas wie Telefon oder eben so ein U-Boot oder sowas. Ne? Also was sich sozusagen Menschen ausdenken können, das können sie auch bauen. Das ist ja das Interessante. Das ist bloß die Frage, wann und ob das tatsächlich dann nochmal sozusagen in dem Lebenshorizont von einem selber liegt. Aber so grundsätzlich funktioniert das ja. So, das ist vielleicht auch so eine Art, sag ich mal, Kunstfreiheit.
Ja, also in solchen Übergangssituationen auch zum Beispiel so, was für eine Sprache, was für Metaphernreichtum entsteht zwischen der mathematischen Ausformulierung der Forschung von Kosmologen und Alltagsleuten. Nicht? Ja. Da, das ist ja fantastisch, was die aufbieten, die Racksee, nicht? Oder Schwarzes Loch ist so das bekannteste Beispiel, nicht? Und irgendwie solche Geschichten, wo so Gedankenkonzepte auf einmal nochmal farbiger, vielfarbiger werden, nochmal missverständlicher gleichzeitig und aber auf jeden Fall so in den Gesellschaftsraum oder in die Köpfe vieler anderer Menschen eindringen und sie einerseits neugierig machen, sodass sie also dem Bach dann eben auch mal stromaufwärts zur Quelle folgen und gucken, wie weit sie da kommen können. Andererseits aber auch mit dem schon was machen, was sie da haben, nicht? Und also Schwarzes Loch, Weißes Loch, Tunnel, da gibt es ja ganz viele Wörter, die da allein in dem Zusammenhang zu finden wären, nicht? Und das ist sicherlich ein Bereich, in dem Freiheit stattfindet. Nicht? Und eben gerade weil da eben so eine Dysfunktionalität Einzug hält. Nicht? Es soll zwar alles genau treffen, aber tut's nicht. Und jetzt fängt man aber gerade durch diese Lücken zwischen den Paradigmen wird es gerade interessant, nicht? So, ein anderes ist ja, was ich da schon vorhin erzählt habe mit dieser plötzlichen Begebenheit, wo ich gedacht habe, so jetzt haben die Dinge in meinem Sinne weitergearbeitet, nicht? So, dass ihr so braucht, ne? Dass plötzlich diese Lust dieser Begegnung oder eben hatte ich auch so ein Beispiel, wo das dann eben plötzlich, also dieses mit dem Gedicht, nicht? Wo ich durch mich selber überrascht bin, nicht? So. Und es gibt da, also es gibt viele, viele Momente, wo ich denke, ja, ne? So, und deswegen mache ich es auch, nicht? Das ist, wo dann also dieses Gefühl von Freiheit möchte ich auf keinen Fall missen, nicht? Dass das immer wieder auftaucht. Aber andererseits ist es eben auch tatsächlich Arbeit, ne? Aber andererseits also auch so Erkenntnisse, wo man dann da steht und denkt, ja, genau, also, aber mit meiner Freiheit, okay, aber wie ist es denn, wie steht denn das mit der Freiheit der Dinge? Die werden ja erst richtig hinzugezogen, versklavt, sind untereinander angeblich naturgesetzlichen Direktiven unterzogen, nicht? Also können nicht anders, nicht? Und ganz viele Sachen, dann fängt das an, ja, aber die Naturgesetze sind, was ist das eigentlich? Ach, die sind von uns, ach, interessant. Und so, nicht? Und dann habe ich da in einer Performance ich dann tatsächlich unser Grundgesetz, ne? Mhm. Das habe ich dann mal, da habe ich wie so ein Text, sage ich immer, da wo Menschen oder Bürger oder was auch immer auftaucht, da habe ich dann Ding eingesetzt. Nicht? Dann, es gibt von Georg Simmel so einen Satz, der ist in den Fragmenten. Und da, als ich auf den gestoßen bin, das war bei Elisabeth Lenk in einem Buch, da war ich auch sofort schockartig. Nicht? Habe ich gedacht, genau, dem musst du hinterhergehen. Und dann habe ich lange gesucht und irgendwie immer gefragt, wo weißt du Simmel, aha, kennst du und bist du dem Satz, und dann bin ich immer mehr zu diesen Fragmenten gekommen und dann war nur dieser eine Satz da. Das heißt, das ist innerhalb von dem, was der Simmel sonst so gedacht hat, nicht? Ist das auch so eine kleine Inkluse, nicht? Und da steht also nicht nur jeden Menschen, sondern jedes Ding als Selbstzweck zu betrachten. Das gäbe eine kosmische Ethik, nicht? Und das hat mich damals umgehauen. Da war dann so, dass mit der Freiheit der Dinge war dann plötzlich, hatte nochmal eine ganz andere Würde gekriegt durch den Georg Simmel. Und dann habe ich dann eben angefangen, habe dann so geschrieben, so Artikel 1, nicht? Die Würde des Dinges ist unantastbar. Nicht? Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die hiesige Landschaft bekennt sich darum zu unverletzlichen, unveräußerlichen Dingrechten als Grundlage jeder Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. So, ne? Und also jetzt habe ich da mehrere Artikel umgeformt, nicht? So erst immer Ding da, wo Mensch steht, ne, wo auf Menschenbezug ist, kommt der Dingbezug. Und dann zu gucken, passt das noch? Und wenn es nicht gepasst hat, dann so ein bisschen gebastelt, dass es also passte. Mhm. Ne? So. Und seitdem ist so dieses Gefühl, wie würden wir produzieren, wenn wir also uns an sowas halten würden. Würden wir dann noch irgendwie Millionen Joghurtbecher klonen, formgleich losschicken, nur als Cover für Joghurt, nicht so, ne? Mhm. Andererseits so ein Korallenriff, das speit ja auch also Samenfäden und Eizellen in unglaublicher Menge ins Meer, nicht? Und die treffen sich oder nicht, werden verspeist oder nicht, aber es gibt immer noch genug, die sich treffen und dann werden wieder Korallen draus. Nicht so, aber es ist eben auch eine Massenproduktion. Nicht so. Na, Blätter fallen einem natürlich auch sofort ein und sowas. Nicht? Das, also ganz so einfach ist es dann nicht, nicht. Auch die Natur macht so Sachen und stellt uns eben individuellen Dingen, also Dingen vor, die individuell sind, aber eigentlich nicht individuell gemeint sind. So, ne? So von andererseits sind sie eben wirklich alle unterschiedlich. Und ob man dann Joghurtbecher machen müsste, wollte, die alle unterschiedlich sind, aber immer nur ein bisschen. Oder irgendwie sowas, nicht? Also, ja. Auf jeden Fall denke ich, daraus resultiert eine andere Achtsamkeit gegenüber unserer dinglichen Umwelt. Und da passt natürlich alles rein, auch technisch, nicht, was eben gelungen durchdacht ist. Ne? Mhm. Also wo man denkt, ja genau, das ist jetzt hier nicht der letzte Schrott aus dem Kinder im Kaufhaus Kinderregal oder so, sondern das ist jetzt hier etwas, da hat jemand länger drüber nachgedacht, nicht? Eine Tasche oder eine Jacke oder ein Zelt oder irgendwie sowas, nicht? Was also, wo man eben mit dem weiter mit diesem Ding leben merkt, ah, da hat er auch dran gedacht, nicht? Das ist ja eine gute Idee. Und sowas, nee, also das, oder es können ja ein Bleistift, ich könnte also lange über Bleistifte reden, nicht?
Aber
das sind hochgenaue Instrumente. Hm?
Genau, also das würde ja, also wenn man jetzt sozusagen in dem Augenblick, wo man in Anführungszeichen den Menschen durch das, also den Menschen im Grundgesetz durch das Ding ersetzt, erscheint einem der Mensch sozusagen im Ding trotzdem wieder, weil man ja wieder drüber nachdenkt, also Beispiel an dem Bleistift, dass da tatsächlich mal jemand echt irgendwie über die Form nachgedacht hat, wie auch immer, oder vielleicht an der Maschine oder irgendwie saß, also das ist
aber interessant. Steine, wo niemand drüber nachgedacht hat, aber andererseits auch über den Menschen hat auch niemand so nachgedacht, das fängt jetzt an, wir fangen an, darüber nachzudenken, wie wir denn die nächsten Menschen machen, nicht? Das ist also da wird der Mensch auf eine ganz andere Weise zum Ding. Gleichzeitig haben wir eine Cyborgisierung, die Dingwelt mit der Menschwelt auf einem ganz neuen Niveau verschmilzt. Nicht? Da in dem Zusammenhang ist, glaube ich, wichtig zu sehen, die ganze Biosphäre ist also nicht aus Biologischem entstanden, sondern erstmal aus Dinglichem. Also selbst wenn das aus dem Weltall irgendwo angeflogen kam, in irgendeiner panspermischen Vorgang oder so. Und das immer wird man also fragen, ja, und was hat das jetzt mit dem kosmischen Staub, mit Sonnen und Energien und was auch immer zu tun, nicht? Mhm. Und dann auf einmal entsteht eben dieser Zug zur Evolution, nicht? Dass dann also auf einmal eine Biosphäre entsteht. So haben wir also vor der Evolution haben wir Dinge, nicht? Mhm. Das Ding geht nicht verloren, ne? Das kommt dann pflanzliches, tierisches, menschliches, nicht? Und darüber hinaus auf einmal wird die Biosphäre, die da schon dann also auch in einem neuen auf eine neue Weise Infosphäre ist, wird dann wieder etwas Dingliches. Nicht? Mhm. So dass also das Biologische auf einmal wie so ein Zwischenstadium erscheint. Da geht ja ganz viel Fantasie rein in diesen Vorgang. Und von daher finde ich es eigentlich sehr nötig, über Dinge nachzudenken. Nicht? Weil, also ich nenne das Wort Wildnis, nimmt man ja immer so Urwald und ungenutzte Natur, unbetretene Natur sogar, sowas, nicht? Aber viel, viel wichtiger ist zu sehen, dass Wildnis so die Fähigkeit, die explorative Fähigkeit der Ökosphäre ist, Lebensräume zu schaffen, nicht? Also es nagt eben das Biologische an der Wüste. Und dann lebt die Wüste, nicht? In noch so kleinen Spuren, aber man kann sich vorstellen, dass sie eben auch erobert werden kann, nicht? Mehr oder weniger vollständig, sowas, nicht? Und damit entsteht so langsam jetzt, glaube ich, auch einsichtig so der Horizont, in dem ich mich verorte, nicht? Also verorte ist eigentlich verflecke, in dem ich auch ein Fleck. ein Fleck bin. Also es gibt ja, Ort hat ja mit diesem Einstechen der Nadel in die Karte zu tun, nicht? Punkt, nicht? Also Punkt, Punzen. Und Ort hat da auch irgendwie, mir fällt das jetzt nicht genau ein, aber ist eben auf diese Seite des Einstechens der Nadel, Zirkel bei der Navigation oder so, nicht? Also zu tun. Und dann aber der Fleck, das ist der Ort, ein Ort, also man redet ja von Flecken, nicht? Also als Dörfer, als Flecken. Mhm. Nicht? Also das ist tatsächlich ein geografischer Begriff. Und das kommt von Eingeweide, nicht? Von dem weichen, fleckigen, amöbenhaften, sich ausdehnenden, wuchernden oder so organischen Zusammenhang. So.
Und es ist auch ein bisschen unscharf, oder? Also so, ja. Es franzt aus. Ne? Also genau. so ein Fleck. Das stimmt, ja.
Und also insofern würde ich mich dann eher so fleckig sehen, unsauber. Und und das ist wiederum, also finde ich unheimlich gut, wenn man Konzeptkünstler ist, weil man da nicht sagen muss, jetzt muss ich das, was ich da jetzt gedacht habe oder was mir klar geworden ist, muss ich jetzt malen, sondern ich kann einfach sagen, ja, ich wirke einfach darauf ein, indem ich da bin. Mhm. Also indem ich also Dinge meinetwegen einer Allegorese unterziehe. Nicht? Was eine Allegorese, das ist, also in der Bibel ist es, da wurde Allegorese verwendet, um Texten einen doppelten Sinn zu geben. Also meinetwegen das hohe Lied der Liebe war dir zu pornografisch, ne? Dann hast du eben sozusagen die geistige Liebe des Menschen zur Kirche oder irgendwie sowas, nicht, hineingedeutet. Nicht? Und dieses Hineindeuten aber ist ein unglaublich produktiver Vorgang. Nicht? Das ist, eigentlich kann man sogar Wissenschaft, könnte man sogar Wissenschaft darauf untersuchen, inwieweit dieses Lesen im Buch der Natur nicht eben doch auch ein Hineindeuten in das Buch der Natur oder das Schreiben des Buches der Natur ist. Nicht so. Und dann hat man natürlich ganz spannende Möglichkeiten einzuwirken. Und dann merkt man auch, dass Wissenschaftler und Künstler ähnliche Wurzeln haben, nicht? Also in der Mythologie, in der Magie, also und sogar noch früheren Formen. Und damit ist also eigentlich das Recht des Künstlers, frei zu sein, begründet sich in dieser Unfreiheit, Berufungen folgen zu müssen und Impulsen folgen zu müssen und von Dingen gezwungen zu werden. Nicht? Also man muss die Realität anerkennen, um mit ihr zusammen was machen zu können. Nicht? Also von ihr angetrieben meinetwegen. So etwas. Nicht? Und das kann fürchterlich enden, also wohl oder wehe. Und das hofft man ja eben, dass das eben nicht passiert und dass Menschheit oder auch Ökosystem da genug Dauer verleiht, sodass man also, ja gut, ich bin jetzt 65 und mache immer noch Kunst, also toi, 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 geht vielleicht noch so weiter. In dem Moment wird eben die Kunst nicht mehr zu so einer Verdoppelung, ne? So, also hier die Natur, dort mein Bild, ne? So ja. Von der Natur, sondern es wird einfach so ein gegenseitiger Verständigungszusammenhang oder Produktionszusammenhang. Nicht? Das kann performativ sein, das kann Überdeutung sein, das kann aber auch eben durch eigenartiges Vermessen sein. Also ich hab mit dem Geo, wie heißt das? Ruine der Künstler habe ich mit diesem GPS-System habe ich also spannende Verortungsaktion gemacht, nicht? Also indem ich also einen Kreuz mit so einem Rasentrimmer in den Rasen geschnitten habe, der wurde dafür extra wachsen gelassen und dann in der Mitte habe ich dann ein GPS-System installiert und dann habe ich abgelesen, gemessen. Ich habe die Koordinaten dann daneben mit dem Rasentrimmer in den Rasen reingeschnitten und dann wieder gemessen. Und dann war das aber ein anderer Wert. Ja? Also am gleichen Ort ein anderer Wert. Nicht? Also etliche Meter daneben. Und das lag damals daran, dass die Amerikaner eben das GPS kastriert hatten. Nicht? So dass es eben wegen militärischer Angreifbarkeit dann oder so. War das dann abgemindert, nicht? Inzwischen ist es das nicht mehr. Aber dennoch wären also die Messfehler oder es gäbe viele Gründe, warum dann eben auch immer noch die Messungen streuen würden, nicht so. Mhm. Und das ist aber wiederum ganz toll, weil also diese, das hat auch was, also ich habe das dann verbunden mit einer Erzählung, die ich hatte, über die Achilpa, das ist also ein Nomadenstamm in Australien, die immer so einen Pfahl mit sich schleppen, wenn sie weiterziehen. Also und dann gerät auf dieser Reise gerät die Welt sozusagen ins Schwimmen, weil sie dann keine Mitte mehr hat. Nicht, also der Mond hüpft dann wirklich also über die Berge und was nicht alles. Also es wird alles unsicher, die Himmelsrichtungen stimmen nicht mehr und was nicht alles. Nicht, man zieht dann eben, ich stelle mir so vor, eben auf den Songlines, also einem ganz anderen Orientierungsfeld. Nicht, also zieht man dann zum nächsten Lagerplatz und dann setzt man den Pfahl wieder ein. Nicht, also steckt ihn in den Boden und zack, ordnet sich wieder, hat man die Mitte der Welt wieder eingepflanzt und ordnen sich also die Himmelsrichtungen, alles ist wieder gut und man kann wieder auf die Yacht gehen, ohne befürchten zu müssen, dass man also von der Welt aus verloren geht oder so etwas. Nicht? Also, ich fand das einen bezaubernden Bericht. Also ich weiß nicht, ob das bei Kereni war oder in. Ist egal, das müsste ich wieder recherchieren. Ich könnte das recherchieren. Auf jeden Fall, dieses Erlebnis einer oder dieser Bericht einer fluktuierenden Welt, die jeweils ihr Potenzial entfaltet, in dem Moment, wo dann dieser Halt für den Moment da ist, nicht? Und das jetzt mit dieser GPS vermessen zusammen, nicht? Also, das war dann ja im Grunde auch spannend, weil man da nochmal zwischen der Wissenschaft, nicht? Also mit all ihrer Hightech-Pracht, nicht? Und ihren Messverfahren, das also den Bogen schlagen konnte zu dieser ethnologisch-archaischen Begebenheit, nicht? Also es ist vielleicht auch sogar beunruhigend, nicht? Aber, na gut, okay.
Ah, das ist schon echt interessant. Also das, genau. Und was mir jetzt noch so irgendwie, ich hatte vor, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt schon ein paar Monate her, da hatte ich mal so ein altes Interview von dem Beuys mal irgendwie angeguckt und da hat er so ein bisschen erklärt, bla bla bla, mit dieser sozusagen Kunst und so weiter und das hat er aber, ich selber bin zu jung dafür, ich weiß jetzt nicht mehr, das hat er in einer Art Museum oder was das war, hatte der wie so eine große Küche da eingerichtet gehabt und hat da irgendwie, es sah aus wie irgendein Gemüseeintopf, den er da zubereitet hat. Und hat dann quasi angefangen, das Gemüse zu schieren und so weiter und hat da eben nebenher 2 Stunden da über, was weiß ich, hier soziale Plastik und so weiter. Und da ist mir tatsächlich, also und da haben sie eben auch da die Interviewer ihn gefragt, naja, da war da glaube ich sogar schon Professor, wie ist denn das eigentlich mit, also haben sie ihn auch gefragt, wie meinen sie das denn jetzt mit jeder ist Künstler? Und da war das tatsächlich eben so, dass er dann eben auch sozusagen dieses nicht zielgerichtete da irgendwie sozusagen, also der hat es eben auch so aufgefasst, als man sozusagen, wie, ich stelle mir das so vor, wie so eine Art Fischer, der so sein Netz so auswirft und so ein bisschen so in den See hinein und dann gucken wir mal, was hängen bleibt. Und das, was da, also so stelle ich mir das vor, ne? Also und so ähnlich ist es doch eigentlich auch bei dir, ne? Also dass du sozusagen nicht fixiert bist, so nach dem Motto, also an eine Malerei oder an einen Text, sondern das ist einfach so, je nachdem, wie das sozusagen, wie es sich ergibt, ist das oder das dann eigentlich richtig, ne?
Also, ja, genau. Also ich genau. Ist ja nicht, dass ich nicht zeichne oder nicht male oder also malen, ich weiß nicht, ob ich das malen kann, aber es findet ja inzwischen auch immer mehr am Computer statt. Und damit ist das nochmal, hat das nochmal eine andere Qualität, wo man nochmal so extra drüber reden müsste. Aber es natürlich, also die Medien sind ja an der Stelle dann auf einmal offen. Ich muss das nicht durch diesen engen Kanal bringen. Wenn ich einen wähle, dann allerdings doch. Ne? Also ist ja dann auch oft wirklich sehr spannend, wenn man sagt, die Sprache und jetzt soll das auf einmal durch die Sprache gehen und dann plötzlich wird die Frage eben, ja, aber was geht durch die Sprache, nicht alles verloren? Und also da gibt es sicherlich viele. Also der Kanal ist dann eben eng und man muss dann eben damit zurechtkommen. Aber das nächste Projekt oder mitten im Projekt kann man natürlich auch plötzlich, ist man woanders, nicht so, und denkt, ja, aber jetzt, also jetzt folge ich mal, jetzt plötzlich geht einem die Situation auf andere Weise auf, nicht so, und dann ist das so, Nicht? Das kann man das, aber es ist jetzt nicht so, dass man dadurch so eine desorientierte, fahrige
Das ist
Existenz hätte. Nicht? Das ist dann schon nicht so. Nicht? Man hat ja auch, also man selber ist ja auch ein Ding, ein mächtiges sogar. Nicht? Also nicht das Mächtigste, aber man ist ja ein Ding unter Dingen und steht in allerlei Wechselwirkungen und kann sich auch fehlverhalten. Wer also einen Liebesbrief an einen Baum heftet, der hat dem Baum also ehrlich gesagt keinen Liebesbrief geschrieben. Nicht? Also das wird er nie lesen, das hat den verletzt. Also es gibt ganz viele Sachen, aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, tatsächlich mit Bäumen zu kommunizieren. Nicht? Und ich weiß nicht, ob das Umarmen von Bäumen dazu gehören würde, aber jedenfalls ist es etwas, wo Kontakt entsteht, mindestens. Nicht so. Und man lebt ja in verschiedenen Zeitnischen auch, nicht? Baum und Mensch, nicht? Na gut, okay.
Ja, genau. Und wenn man jetzt, also das sozusagen, das kommt mir zumindest ziemlich intuitiv vor, also dieses Vorgehen, also man beobachtet und lässt das auf sich wirken und macht dann was. Und jetzt ist ja die Frage, die ich mir dann tatsächlich auch gestellt habe, ist, was macht denn dann, also so eine Kunsthochschule, ja? Also an der Ingenieurhochschule, da lerne ich zu konstruieren und Dinge zu erschaffen. Aber an der Kunsthochschule, und das ist das, was ich nie verstanden habe, ich habe da mal gelesen, also muss man also kommt man mit einer Mappe dahin, und aber in dem Augenblick, wo ich eine Mappe habe, also wo ich schon was gezeichnet habe oder mir irgendwas, was weiß ich, Gedanken, dann brauche ich doch die Kunsthochschule nicht mehr, weil ich bin ja dann schon Künstler. Also ich kann ja schon offensichtlich irgendwas. Und das ist mir irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln. Was mit dieser Kunsthochschule dann ist, also was, wozu brauche ich die, warum ist die eigentlich in dem Sinne sozusagen wichtig, oder ist es tatsächlich nur so ein Überbleibsel, weil, also offensichtlich ist es ja so, dass man ja nur an der Kunsthochschule irgendwas machen kann, wenn man schon Künstler ist, weil ohne das, also weil normalerweise geht man ja zur Schule, weil ich was nicht kann. Ja? Und dann habe ich da einen Lehrer oder eine Lehrerin, und die sagt mir dann, pass mal auf, lieber Frank, also mit dem Zeichnen funktioniert so. Ne? Oder mit diesem oder jenem. Oder wenn du sozusagen deine Gedanken öffnen willst, gibt es verschiedene Techniken, wie du auch sozusagen offen Eindrücke sammeln kannst oder irgendwie sowas, ne? So stelle ich mir das jetzt so vor. Das wäre für mich eine Kunsthochschule, die dann eben sagt, pass mal auf, Künstler, jetzt nie aus so einer mechanischen oder, sage ich mal, ingenieurhaften Haltung, sondern einfach sagt, pass mal auf, in dieser ganzen Kunstwelt, da gibt es eben verschiedene Dinge, die interessant sind, so als Handwerkszeug, sage ich jetzt mal, ne? Die's zu lernen gilt. Und das würde aber bedeuten, dass man ja selbst einen Nicht-Künstler an eine Kunsthochschule schicken können müsste. Aber das passiert ja nicht, sondern man muss ja schon als Künstler dahin gehen. Und das ist ja für mich
irgendwie... Man gibt eine Mappe ab, dann wird geguckt, ob das hinreicht, nicht? Und wird von Leuten, die gar nicht, wo man sich gar nicht sicher ist, ob die einen auch wirklich beurteilen können, in Hinsicht darauf, ob es bei einem hinreicht oder nicht, nicht? Aber also da gibt es sicherlich eine Menge Fraglichkeiten. Ich bin ja nun akademisch ausgebildet, also das.
Ja genau, also, deswegen frage ich dich ja, was du dort sozusagen vorgefunden hast, oder was ist da passiert, was findet da statt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also war schon wichtig. Also es war der Bereich, war, also ich lebe von dem Geist also man steigt in seine eigene Entwicklung nochmal auf einer anderen Ebene ein. Man will die, nicht? Und man will auch, dass die Anschluss hat zu allem, was sonst so passiert, gegenwärtig und schon passiert ist. Nicht? Das ist schon das war für mich ganz wichtig, dass da eben ich aus dem kuriosen Typ da in der im Gymnasium, nicht, der dann Spitznamen Rembrandt hatte oder aber auch wegen Naturwissenschaft Pappelbock oder was auch immer, lauter Sachen, die mich gestört haben, aber auf jeden Fall kurios, und weil ich dann eben auch viel mal rumgeredet habe, dann, das war dann alles eben Dominanz und alles schlecht, nicht? Und dann weil ich Philosophie und Kunst studiert, dann war das plötzlich alles richtig und so. Und dann aber auch dann auf einmal zu merken, aha, da entstehen dann Leistungsanforderungen und dann auch welche, die einem nicht so passen und wo man dann eben auch muss. Wo das, was ich auch finde, ich auch nicht so ganz schlecht, so dass dann, dass man merkt, also okay, das kann ich dann aber auch. Aber auch welche, wo man sagt, nö, also zweimal Aktzeichen mitgemacht reicht, ne, will ich nicht, ist mir zu unwichtig, ne, will ich nicht, also Quatsch, was soll das? Nicht andererseits mit Landschaft zu sehen, auf wie viele Auffassungen von Landschaft es gibt und welche da in der Akademie sind und wo man dann Muster sieht, wo man denkt, also das ist aber auch eine Art von Landschaft, nicht so. Oder ja, oder dann auch aus dann aus einer Klasse, eine Malerklasse, da hatte ich dann irgendwie so Sachen zusammengetan und ein bisschen Aquarell und Zeichnung und dann was, so ein Weihnachtsstern-Ding damit draufgeklebt und war für mich irgendwie so ein bisschen zufällig, aber war schon wichtig, ne? So, und dann eben dann wird es dann überfallen und dann sagt er, so geht das gar nicht und so, nicht? Und dann habe ich so gemerkt, okay, lasse ich das mit mir machen? Nein. Dann habe ich sofort die Klasse gewechselt, nicht? Dann bin ich zu Tim Ulrichs gekommen. Da war das dann nicht mehr so ein Thema, nicht? Da gab es dann auf einmal nochmal eine Stufe mehr Freiheit. Ich habe dann auch gefunden, dass er mit der als Gruppenmensch nicht funktionierte. Die Klasse, also fand ich zu meiner Zeit jedenfalls etwas also mehr so ein Desaster, nicht? Aber in den Einzelkorrekturen sehr hilfreich, sehr, sehr ideentriggernd, nicht? Auch die Fragen, die einem dann gestellt werden, sind dann eben gekonnt, nicht? Also das, da muss man nicht mit übereinstimmen, aber sie kommen von jemandem, der sich da eben genau wie man selber sozusagen biografisch verpflichtend damit auseinandersetzt, nicht? Das, also du bist auf einmal unter Leuten, die, wohin sie dann auch irgendwann führen wird, aber in dem Moment, wo sie ja zusammen sind, nehmen sie das, was sie machen, sehr, sehr ernst, ne? Und wenn nicht, dann ist es eben eher fragwürdig, nicht so. Und so Leute getroffen zu haben und dann mit, also ich bin auch noch mit Uli bin ich noch bis heute befreundet, nicht? Wir haben zusammen Expeditionen gemacht. Wir sind einfach im Semester oder egal die Zeit, sind wir los und haben Norwegen, Schottland, Korsika, mit Burgund hat es angefangen und haben dort also uns freigeschwommen. Wir kamen dann wieder, nicht, jedenfalls aus Burgund und hatten auf einmal ganz andere Ideen und Ansätze und dann auch noch auf der Rückfahrt dann zu sehen, aha, Spurensicherung, private Mythologie, sowas gibt's. Ne? Das erste Mal zu denken, nicht zu denken, hat schon jemand anders gemacht, sondern es gibt welche, die dir ja schon eine Spur gelegt haben, ne? So, und dann zu denken, ja genau, wohin geht das jetzt, nicht? Und es ist genau wie mit Beuys, also ich mag das Beuysianische überhaupt nicht, aber er steht auf einer Kreuzung, wo so viele Straßen drüber führen, dass man an ihm kaum vorbeikommt, nicht? Das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis und auch dann zu sehen, wenn der von sozialer Plastik redet, ist ja mal langsam Zeit, nicht? Dass man sich fragt, wie soll die denn dann aussehen, ne? Also wenn du sagst, ich habe hier eine Marmorplastik, dann denkst du, ja, wo ist das Foto? Was hat der damit gemacht? Nicht? Also Rückriemen oder Michelangelo oder keine Ahnung. Ja. Also jeweils völlig anderer Umgang mit Marmor, nicht? Oder mit Sandstein oder was auch immer. Nicht? Und und sowas hättest du nicht, oder nur mit sehr viel mehr Mühe, wenn du nicht an die nicht an so einen Ort gehst. Nicht? Das ist für Religiöse meinetwegen ein Kloster oder eine Gemeinde oder was auch immer. Also auch zu merken, die Hobbyleute, die Amateure, die sind, die haben keine Chance, wirklich radikal zu werden. Die machen das, wollen die auch nicht. Ne? Die wollen erfüllen, was andere vorgeben. nicht? Weil sie haben nur den Horizont, den sie da sich durch ein wenig Anschauung, ein wenig Lektüre so erarbeiten, ne? Also es gibt sicherlich total Ausnahmen, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar, aber die also wirklich radikale Neuanfänge bei Amateuren sind selten. Nicht? Das, du siehst immer den so und so vielten Aufguss irgendeiner Kunstanschauung, die irgendwie hinuntergesickert ist zu den Leuten. Nicht? So. Und da bist du auf einmal da, wo die Leute ernsthaft, nicht? Also so an der, Zukunft kratzen. Nicht? So, wie auch immer sie das selbst verstehen oder der Avantgarde-Begriff wäre zum Beispiel, finde ich, gar nicht mehr passend, nicht so. Und aber es ist eben eine intensive Arbeit an dem, was möglicherweise kommen kann. Und dem bin ich auch verpflichtet. Also das ist, deswegen treibe ich mich eben nicht in irgendwelchen Läden rum, wo ich immer wieder dasselbe zeigen muss, ne, damit es sich möglichst verkauft. Da habe ich so einen starken Widerwillen, das könnte ich auch gar nicht. Würde ich sofort abgelehnt. Also so. Und ich habe auch gar nicht die große Lust dazu, das wirklich zu versuchen. Aber sondern also fahre nach Zürich und streite mich da mit Stefan oder also, keine Ahnung, oder mit Kusanowski oder so Sachen. Wobei da eben dann auch irgendwie enttäusche ich letztendlich immer die Leute, weil ich dann doch in so eine eigene Spur laufe. Und da muss man dann schon mit auch zurechtkommen.
Das ist doch eigentlich, sage ich mal, schon die also wenn man jetzt so, was ist die Aufgabe der Kunst? Also dann ist es doch schon eigentlich, dass man eben irritieren soll. Also dass man sozusagen, also so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, dass man etwas zeigt, was irgendwie sozusagen schon, sag ich mal, das normale Leben sozusagen stört, und das ist wieder Anfang, also Ausgangspunkt für ein Nachdenken über sich selber, über das, was einen umgibt und so weiter und so fort. Also schon sozusagen auch den Rest in Anführungszeichen nach vorne bringen oder irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu beeindrucken. Also jetzt zum Beispiel denke ich so drüber nach, also so sozusagen nebenläufig, weil du gesagt hast mit den Amateuren, ja, also jetzt ist die Frage, was ist denn ein Amateur? Also ist ein Amateur, oder was verstehst du unter einem Amateur? Sind das diese, sage ich mal, Volkshochschulkurse, wo dann jemand irgendwas macht, oder dieses sozusagen, ich versuche jetzt sozusagen so, klar, also für denjenigen, der das selber macht, ist das ja vielleicht schon was Aufregendes und vielleicht nochmal was Beeinflussendes, was vielleicht für die Kunstgeschichte an sich, der ist es
ja ohne Zweifel, Bosch, ne? Natürlich.
Also der ist es vollkommen, der ist es egal, ja? Also die,
das stimmt. Nein, schon, ja. Das, also, da, natürlich, das, aber also ist schon sozusagen so, die Granularität muss stimmen, nicht? Also ein Beispiel, ich habe hier Nachbar, also jetzt, wir sind inzwischen umgezogen, aber ich hatte Nachbarjungen, Nachbarfamilie, ich bin dann da zu Gast, nach Peters mal so rübergegangen, die Mutter kommt, der Junge spielt da so ein bisschen durch die Wohnung, die Tochter, und dann hatte die Mutter dem Jungen ein Heft Benjamin Blümchen mitgebracht. Das war tief unter seiner Würde, nicht? Also das, nicht? Also ist er total erbost durch die Gegend, durch die Wohnung, und war enttäuscht, dass seine Mutter ihm was Nettes das falsche Nette gemacht hat. Aber dann zog die hinten aus dem Heft, gab es also so einen kleinen Bausatz. Das waren Kreise, vier Kreise, glaube ich, die eine Filzstiftspitze hatten. Wenn man die laufen ließ auf Papier, dann machen sie Spiralen.
Muster. Ne?
Und da, das hatten sie, da, das hatte ihn dann natürlich. Nicht? Das war dann so, also doch nicht so schlimm. Und hat dann damit rumgespielt und dann noch auf einem Blatt, wo er auf der Rückseite mal von jemand anderem eine Uhr erklärt bekommen hat, in so einem dünnen Stift, Bleistift und und das hat dann, habe ich gesehen, diese Kritzel, die da entstanden, und fand die richtig, richtig schön. Also weil die in einer Weise unbeholfen und authentisch waren. Ich habe das dann erst richtig gemerkt, als ich dann selber den Namen, den Kreisel, und dann auf dem anderen Blatt. Und dann sahen die alle so toll aus. Die sahen alle toll aus. Das waren wirklich super Spiralen und wie sie dann in Gegenspiralen übergingen und farblich. Und also, ich konnte das und ich hatte überhaupt keine Chance, sozusagen so einen ungekonnten Kritzel hinzukriegen. Ne? Ja. Das war, da habe ich gedacht, oh Scheiße. Nicht? Das fand ich, also dann habe ich ihn gefragt, ob er mir dieses Blatt schenken wollte und habe das dann mit nach Hause genommen. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, habe ein Buch draus gemacht. Nicht? Das ist so ein kleines A6-Format. Mhm. Und das gibt es, glaube ich, in 2 Exemplaren oder so. Auf jeden Fall war dann der Punkt zu merken, ja, aber das ist dessen Grenze, an der er gerade Sachen tut, die er nicht kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, Dinge zu tun, die er nicht kann. Ne? Und ich habe auch diese Bereiche, in denen ich tue, was ich nicht kann. Und ich muss dazu stehen, dass die also nur nach ein paar Jahren Kunststudium woanders liegen. Nicht? So, da sind die eben. Ne? Das sind philosophisch-zeichnerische Bereiche, in denen ich also nicht mehr einfach so drauf los trällern kann, ne, so, sondern dann sofort merke, aha, hier stimmt was nicht. Und dann zu sagen, ja, genau, in dem sind wir uns ähnlich, dass wir was tun, was wir nicht können. Und dann dann konnte sich das also zu einem einem eigenen nicht abwertenden Erkenntnisweg zusammenschließen, nicht, wo ich eben gesagt habe, ja genau, und jetzt unterstützt du den darin, auch im Widerstand gegen die Schule, da gab es also mehrere Fälle, wo ich dann eben sagen konnte, nee, du hast jetzt das genau richtig getan, oder jetzt mit den Schülern, wo ich sage, wenn ihr euch nicht langweilen wollt, tut das, was ihr nicht könnt. Ne? Sonst habt ihr nur eben Anerkennung plus Langeweile. Ne? Mehr gibt's nicht. Nicht? Und Forschen ist dann aber natürlich gegenüber jemandem, der dann nun das schon viele, viele Jahre macht, liegt das an einem anderen Ort. Das kann überspringen. Das heißt, dass man also sich da mit irgendeinem Tunnel gräbt, aber die anderen Tunnel sind alle inzwischen in eine andere Richtung weitergezogen. Mhm. Das gibt es natürlich auch. Oder dass eben die neuen, frischen Leute, aber ich würde auch sagen, eher nicht die, die sich da eben mal gerade angefangen haben mit zu beschäftigen, nicht, sondern also die das dann eben auch schon, wie bestimmte Streetart-Leute meinetwegen, also da eben auch jahrelang schon davon umgetrieben werden. Nicht? Und das ist also ein Punkt auch in der Akademie, kommt man mit diesem Punkt tun, was man nicht kann, kommt man, und das ist auch gleichzeitig eine Kritik an der Akademie, kommt man in so eine Bredouille. Nicht, weil einerseits wird einem dauernd gesagt, ach, das hat schon jemand gemacht. Man denkt immer, oh, das hat jetzt ist was Neues oder so, oder ich tue jetzt gerade was ich nicht kann und das bringt mich weiter. Aber dann sagen sie einem, ja, jetzt mal also versuchen, einen zu disziplinieren im Sinne von dem, was sie selber machen, und sehen dahinter meinetwegen nicht so sehr die Möglichkeiten. Ne? Da braucht es auch geniale Lehrer für. Nicht? Und gleichzeitig ist das auch mein Vorwurf an die Schulen, nicht, dass sie den Schülern viel zu wenig Möglichkeiten geben, zu tun, was sie nicht können. Sondern die Antworten, die Lehrer haben, liegen alle schon parat. Das ist totale Scheiße. Nicht? Ich habe mich jetzt hier noch gestritten mit einer Musikerin, die im Üben das Wichtigste sah. Nicht? Im Üben. Ne? Also, na klar, üben muss man. Das gibt eben Stellen, wo man üben muss. Als erstes ist eben tun, was man nicht kann. Ne? So, und das natürlich am besten in einem Bereich, in dem man dann auch, also wenn ich jetzt mal Finanzwirtschaft irgendwie was machen würde, wäre natürlich auch ein Bereich, in dem ich was nicht kann oder so. Aber da müsste schon der Bezug zu mir selber, also man ist ja nicht unendlich und das ist auch ganz gut so. Bin ich jetzt also nicht gezwungen. Aber ich lese Bücher, die Bücher zum Beispiel, die für mich erstmal ein Buch mit 7 Siegeln sind. Und muss ich ja überlegen, Ich habe auf der Stubnitz, das ist ein 85 Meter Boot, ein Schiff, Motorschiff. Ich habe im Planetarium in Berlin. Ich habe in der U-Bahn in Hamburg. Ich habe in einem Preußenfort in Minden. Ich habe diverse Sachen hier im Stadtgebiet von Lüneburg, nicht? Und so weiter, nicht? Also ich habe oft wirklich die Zusammenhänge gewechselt, nicht? So, und jedes Mal musst du dich also wieder reinarbeiten und eben zusammenarbeiten mit Leuten, die sich vor Ort auskennen. Also im deutschen Elektronensynchrotron mit der Vakuumabteilung zusammenzuarbeiten heißt lernen, ne? Sowohl von den Leuten, ne, als auch den eigenen Stoff, den eigenen Bedarf beherrschen lernen, dass die also eine Achtung vor dir kriegen und eben auch physikalisch so weit Bescheid wissen, dass du verstehst, was die da ungefähr verstehst, was sie da machen. Ne? Also so allein drei Stoßrichtungen, die nötig sind. Ne? Und dann klappt das aber auch, nicht? Weil dann auf einmal sind sie auf deiner Seite. Manchmal klappt es nicht ganz, also, oder manchmal, also, aber es ist immer. Ja, ich meine, es treibt einen natürlich, also es ist natürlich völlig interessant, das auch zu machen, nicht? Also aber gut, es ist ja auch, das bin ich, nicht? Der das so will.
Ah, das ist interessant, weil ich so eine ähnliche, ich habe ja, früher habe ich mal als Student und dann auch später habe ich bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Und das war dann immer damit verbunden, also man kommt ja irgendwo hin zu einem Unternehmen, was irgendwas herstellt oder irgendwas haben will und man kommt dorthin, man versteht von dem, was die dort machen, definitiv nichts. Das Einzige, was man mitbringt, ist sozusagen seine Neugier, irgendwie zu verstehen, was die dort tun und was sie überhaupt von dir wollen, sozusagen, wobei du denen helfen willst. Und das war schon
Genau.
tatsächlich, und mich hat das aber dann weggetrieben, weil bei der Unternehmensberatung, allein schon aus Kostengründen, ist die Arbeit, also man sieht sozusagen das Kind nicht mehr laufen, ne, oder groß, sondern man sieht es noch sozusagen, das Kind wird geboren, man sieht es noch irgendwie so ein bisschen in der Wiege, und kann so erahnen, okay, alles klar, es wächst offensichtlich irgendwie, aber dann ist auch Schluss, ne? Also man kann das nie verfolgen, wie
Also das
sozusagen
Kind ist
was,
die Firma.
ja, was man dort gemacht hat, genau. Also wenn man dort
Achso,
jetzt
okay, die.
in meinem Fall jetzt irgendwelche Datenanalysegeschichten dort sozusagen denen gebastelt hat, womit sie irgendwelche Daten analysieren können, Schlüsse ziehen und so weiter, ne? So, und dann interessiert einen ja trotzdem noch sozusagen, benutzen die das nach einem Jahr noch? Wie benutzen die das?
Was wird
Gibt es
draus?
vielleicht, ne? Also so dieses, deswegen bin ich ja dann, habe ich dann gesagt, okay, jetzt wechselst du mal weg von diesem, weil ich dann auch das tatsächlich, und das ist das, was du auch beschrieben hast, so, man hat das Gefühl, man macht jetzt zum 25. Mal irgendwie das Gleiche, ne? Also es fängt ja immer an, man stellt irgendwie seine drei Fragen, dann kriegt man Antworten und so weiter, dann baut man was und dann geht man wieder so, ne? Also das hat dann, man hat eine, sag ich mal, eine unglaubliche Routine dann entwickelt. Und diese Routine hat, sag ich mal, in dem Sinne eigentlich auch was Schönes, weil die Routine befreit einen davon, über Unwichtiges nachzudenken, weil wo man eine Routine hat, darüber muss man nicht mehr denken. Also Atmen passiert einfach, ich muss nicht mehr übers Atmen nachdenken. Na, und das ist vielleicht auch das, was mit diesem Üben, ja, das Üben, das erzeugt auch eine Routine. Das Dumme ist nur, dass man dadurch sozusagen also nicht mal übers Atmen nachdenken kann, ne, wenn man es jetzt mal so sich vorstellen will, weil einem das Atmen, das ist dann einem sofort so schon sozusagen weg erklärt und weggeübt. Man merkt schon gar nicht mehr, man kann sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, was da alles im Körper passiert. Und so ähnlich ist das mit dieser Unternehmensberatungsgeschichte gewesen. Und deswegen habe ich mich dann gewechselt, um mehr in die Tiefe zu gehen und das eben auch nachzuverfolgen, was da ist. Das ist interessant, dass du das, ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Art Fischen. Ja, es ist schon echt interessant, dass sozusagen dieses Forschende und Beobachtende, dass das in diesem, sozusagen, wo das überall wieder auftaucht, ne? Das ist ja, und das, genau, ich war ja bei diesem Üben so ein bisschen drüber. Grundsätzlich, also ich meine, bei meinen Kindern habe ich ja genau das gleiche Problem, ihnen zu erzählen, pass mal auf, wir in der Schule mit dem Üben, das ist halt sozusagen wichtig, damit ihr die Routine bekommt, ne?
Ja,
Und
genau.
Und das ist aber mehr oder weniger diesem System Schule geschuldet, weil es eben darauf angewiesen ist, man schreibt irgendwie eine Klassenarbeit oder irgendwas.
Nee. Das üben muss jeder. Also das, der, ja. Der Punkt ist eben, also nehmen wir an, ich möchte auf dem Blatt Papier mit einem Bleistift Raum erzeugen. Ne? Eine räumliche Illusion. Da kann man natürlich viel diskutieren über was ist Illusion und so, aber erstmal ist dafür eine bestimmte Art, mit dem Stift umzugehen, nötig. Also entweder zu schummern oder Schraffuren anzulegen und die müssen sitzen und man muss also bestimmte Grautöne auch wirklich treffen und nicht irgendwie, ne? So. Oder man entscheidet sich dann irgendwie und das wird dann eben was anderes, nicht? Aber auch das muss dann irgendwie im Kopfe, wird das auch zu einer Routine, etwas, was man dann kann. Und das, was man dann kann, darf man nicht verabsolutieren, sondern dann muss man sagen, okay, ich habe ein Werkzeug dazu gewonnen. Ab in die Werkzeugkiste, ne? So. Hole ich mir heraus, wenn ich es brauche. Und dann zu gucken, okay, welches Werkzeug ist das nächste? Und dann, also diese Fertigkeiten, wie soll ich sagen, es gibt da eben Mädchen, die zeichnen Manga. Und da, das ist dann so ein Jahr, dann haben die das drauf. Mhm. Und dann kriegen die unheimlich viel Bestätigung. Und dann nehmen sie sich immer komplexere Vorbilder und das kriegen sie auch hin. Und dann sage ich, ja, und was machst du jetzt, wenn du zwei Mädchen, die Tischtennis spielen, zeichnen solltest? Ne, gucken sie dich entgeistert an. Und sage ich, genau, weißt du, du hast ein Vorbild, das, dem bist du hinterhergerannt, das ist Weltmeistermaßstab, weil die kommen zu dir, weil da Designer, Grafikdesigner, die das da gemacht haben, Weltrang haben. Ne? Mhm. So hast du das. Kannst du. Künstler haben immer kopiert und immer Meister kopiert, die ihnen vorhergegangen sind. Das ist alles in Ordnung. Aber du darfst nicht den Kontakt zu dem verlieren, was du spontan selber hinkriegst. Ne? Ja. Das heißt, dann hörst du auf, Lust daran zu haben. Ne? Dann hast du das eine, kriegst du hin, das ist dann eben eher eine technische Frage, weil es darum geht, es abzuzeichnen. Nicht? Das wird dich irgendwann entweder nicht mehr befriedigen. Auf jeden Fall ist so das andere, das, was du selber bist, das wird dich beschämen. Nicht? Weil du es immer im Vergleich zu dem siehst, was du durch Abzeichnen eben bisher konntest. Und jetzt hast du aber viel gelernt, das ist sehr wichtig durch das Kopieren, aber das musst du jetzt zusammenbringen, wann auch immer. Irgendwann wirst du es zusammenbringen müssen, weil sonst hörst du auf zu zeichnen, weil du das nicht mehr aushältst. Ne, diese kleinen Mädchenhafte, diese Kinderkritzelei, ne, die du hast verkümmern lassen, oder du wirst dann eben zu einem Fließbandarbeiter, die Mangaka, also diese Manga-Zeichner, die sitzen ja in engen Buden und zeichnen 12 Stunden am Tag und immer so alle Uhren, alle Fotoapparate, alle Radkappen einmal durch. Ne? Da ist dann hast du, also wirst dann, die nächste Aufgabe ist so und dann so wird dann so ein Manga in ziemlicher Geschwindigkeit gefertigt. Ne? Und du hast überhaupt keine Chance, irgendeine Art von Entwurf zu machen. So, das machen dann nämlich andere oder das macht der, für den du dann da gerade arbeitest, weil du von selber in die Richtung nicht gegangen bist. Ne, so.
Naja, genau, ich wollte mit dem Üben eigentlich woanders hin, also sozusagen mit diesem Schulüben, also dass sozusagen, dass man dass das so den Bezug verloren hat. Also man macht das halt irgendwie, weil es irgendwann mal dann gefragt wird, Haken dran und dann ist es zu Ende. Aber dieses Üben, was du meinst, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich hatte, das weiß ich noch, ich habe Himmel probiert und das ist ja, also du wirst wahrscheinlich lachen. Und dann habe ich da irgendwie eine sozusagen auch tatsächlich, also wie man sozusagen, weil ich bin immer so geistig dann dran gescheitert, wie kriege ich dann eben diese Illusion von Tiefe sozusagen da in dieses Bild. Ne? Und dann fängt man natürlich irgendwie an und dann, bis man das dann so richtig, sage ich mal, verstanden hat oder sowas. Und dann ist es mir tatsächlich irgendwann mal gelungen, dieses Flächenhafte abzulegen.
Ja, genau.
Und das, Und das ist dann, da sitzt du dann davor, das sieht, wenn ich mir das, ich habe das Bild noch, ne? Also das kommt ja bei mir auch nicht weg, das hat auch seinen Platz. Und dann guckst du dir das dann später an und sagst, genau, das ist jetzt dein erster richtig echter Himmel, den du da irgendwie sieht. Wahrscheinlich grauenvoll aus für jemanden, der das irgendwie, aber für mich hat das eine Bedeutung.
Mhm. Und das ist wie so die ersten Töne auf der Querflöte, nicht? Wenn man immer so drüber geblasen hat, immer oder die erste klare Ton auf der Geige.
Ne? Genau, es ist gewollt, es ist so entstanden, wie ich mir das sozusagen vorgestellt habe. Genau. Und das ist eigentlich, stimmt, und das ist, glaube ich, dieses Üben, was du meinst, dass man sozusagen eine Fertigkeit entwickelt, dass man sagt, okay, pass mal auf, mit dem Himmel funktioniert, ne? Zack, über den Himmel brauche ich mir keine Gedanken mehr machen.
Gerade schon auf einem anderen Level. Zwei Sachen sind wichtig, das, was du bisher gemacht hast, nicht in den Papierkorb werfen, nicht für überholt halten, sondern daneben legen. Weil das kann sein, dass du sagst, also jetzt habe ich die Illusion satt und ich möchte reale Farbe und jetzt gehe ich zurück zum Flächigen. Und wie habe ich das damals gemacht? Ne? So, ja. Und das ist ganz wichtig. Und bei dem anderen ist ja, also wie soll denn mein Himmel aussehen? Meistens hat man ja irgendwelche Vorbilder im Kopf, nicht? Also ich zum Beispiel würde sofort Turner nehmen oder so, nicht? Also das ist ein Aquarelle, Wahnsinn, nicht? Und oder ähnliche Leute. Und dann wäre ich stolz, wenn ich sowas könnte, nicht? Aber ich wüsste genau, jetzt habe ich einen Turner-Himmel gemalt, ne? Und das ist eben, es gibt ganz viele so Sachen: Wasseroberfläche, Gebüsch, Bäume, nicht? Wie kommt ein Baum aus der Erde? Eigentlich alles, was du anfängst, nicht, ist letztendlich die Frage, wieso mache ich das? Ne? So, und diese Auseinandersetzung in diesem Dreieck, da ist ein Blatt Papier, auf das ich zeichne, da ist mein Werkzeug, da bin ich und da ist draußen, meinetwegen, man sitzt vor einer Landschaft, da ist die Landschaft, nicht so. Mhm. Oder was auch immer, nicht? Oder in mir ist eine bestimmte Vorstellung. Und dieses Dreieck ist ja eine ganz spannende Kommunikationssituation zwischen diesen Polen, nicht? Und was will das, nicht? So, und worauf geht das hinaus? Und sowas alles. Da finde ich, kann keiner genug forschen. Nicht so, das kann einen auch wegbringen aus ganz vielen Zusammenhängen, die einem sonst so angeboten werden und Starrsinn verlangen oder was auch immer. Oder eben nochmal wieder eine neue Kante, um nochmal eine neue Kante rumschippern. Oder also diese Lernprozesse, dieses Beharren auf einer eigenen Entwicklung, das ist, glaube ich, auch etwas, was an der Akademie gefördert wird. So, jetzt kann man sagen, nee, das ist ja alles eitel, so eine Art Kunst wollen wir gar nicht mehr. Das ist dann aber eine grundsätzliche Auseinandersetzung, zu der man dann heranwächst und sagen muss, okay, da treffe ich nochmal wieder andere Entscheidungen. So wie zum Beispiel dass ich sage, ich gehe auf den Markt nicht. Ne? Ich hab da die eine oder andere kleine Erfahrung gemacht, sie war für mich desaströs, nicht so sehr, weil ich dort gescheitert bin, sondern weil ich erleben musste, was das mit mir macht, ne? In einem Wettbewerb zu sein oder irgendwie so Sachen. Das ist erkenne ich mich nicht mehr wieder. Das will ich nicht. Ne? Und ich würde sagen, man muss alles auch sehr nüchtern sehen. Also es ist jetzt alles glanzlose Leere, nicht? Aber dann wieder doch nicht. Also, weil dann nachher, also ich liebe es ja mit banalen Gegenständen oder was, ich weiß nicht, ob du die Erzählung schon gehört hast, wie ich da gebeten habe, Taucherbrillen mit zum Trialog in Marburg zu bringen und dann da in einem Bottich zu tauchen und so oder meine Pattern, das ist alles im Grunde nicht. Geht nicht auf die Ebene wertiger Materialien, so, ne, sondern ist alles, der Bottich war und ist, den ich da mitgebracht habe, der hatte zufällig das Badeanstalt blau, was er brauchte, aber das ist eigentlich der Eimer, in dem Anita immer die Wäsche sammelt, nicht? So, das ist im Haushalt hat das Sinn Oder ich habe mit Wärmflaschen gearbeitet. Ja gut, da hatte ich zu wenig. Also im Haushalt habe ich dann noch einen ganzen Haufen mit dazu gekauft für eine Ausstellung. Aber es war eben letztendlich die Wärmflasche, die bei uns so rumflog. Nicht? So eine von denen. Und diese Verankerung in der Banalität all dieser Sachen, nicht? Um mich herum. Das hat auch so eine Art Frieden, finde ich, so, dass da komme ich gut mit klar. Während also teure Materialien und ja gut, manchmal muss man, aber na gut.
Genau, weil du gerade sagst, Ausstellung und so weiter, wie ist das? Kommt dann jemand zu dir und sagt, lieber Andreas, ich hätte gerne eine Ausstellung zum Thema, was weiß ich, XY oder wie ist das, weil du sagst, mit Konzeptkunst, also das würde ja bedeuten, also wie funktioniert dieses Ausstellungswesen oder wie muss man, ich habe selber mal in meiner Jugend, habe ich mal mit einem befreundeten Künstler, der war Fotograf und hatte irgendwie das Problem gehabt, sozusagen Ausstellungsräume zu finden. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, also wir machen ja Folgendes, ich hatte durch, sag ich mal, verschiedene Zufälle hatte ich Kontakte zu einem Kunstvereinsmenschen da und habe gesagt, pass mal auf hier, Dieter, da drüben, der André, der würde gerne mal hier ausstellen, was brauchen wir denn dafür? So. So, und da hat er gesagt, naja, pass auf, im Grunde genommen nichts großartig, und dann haben wir die Sachen da zusammen organisiert. Und dann hat er sozusagen so, also das war mehr oder weniger so auf Zuruf, also es war sozusagen freie Fläche irgendwie, und er hat dann seine Fotografien da aus, aber das ist ja mehr oder weniger, das ist ja nicht die Regel, also wie sowas funktioniert, oder? Also
doch, ja, also ich würde sagen, das, also für mich ist, da ich ja, also ich bin ja nicht in einer Agentur, die für mich die Möglichkeiten sondiert, oder in einer Galerie, die also mich immer irgendwo unterbringen will, das ist ja nicht so. Also muss ich dann selber stöbern, nicht gucken, wo sind Leute, die mich interessieren, die ähnliche oder interessante Sachen machen, und dann klar machen, dass ich sehr wohl bereit bin, da auch zu arbeiten, dass ich es aber nicht umsonst mache und so, nicht? Also so, dass das also schon so klar ist, aber dass so ein Interesse an dem ist, was ich mache, dadurch, dass wie ich es mache oder wie ich mich einbringe. So, das ist einerseits wichtig, dann Leute, die einfach wissen, was ich tue, und dann sagen, ja, wir haben hier demnächst eine Ausstellung zur Lehre, du hast doch in Berlin was über Lehre gemacht, hast du Lust? Ne? Mhm. So ist auch ein besonderer Termin, nochmal in Minden. Nicht, das Museum ist ganz leer, das ist das Heimatmuseum, das ist umgebaut worden, und jetzt haben wir Künstler uns da aus die Möglichkeit geschaffen, in Zusammenarbeit mit der Museumsleitung, dass wir in diesen leeren Räumen die ersten sind, die ausstellen. Nicht? So, und dann wurde ich eingeladen, und ich habe da einen ganz guten Ruf, und wurde dann auch genommen. Ne? So, das war dann so eine Bewerbung, also wo ich aber auch im Grunde Zutrauen hatte, dass das da jetzt nicht sinnlos ist, ne? weil manchmal ist einfach so, man kennt die Situation nicht und bewirbt sich, aber es war von vornherein eigentlich eine vergebliche Liebesmühe oder so, das eher nicht so, ne? Also so ist es eher so aus dem Engagement, und was ich also im Augenblick ganz gut finde, ist, wenn sich so Gruppen bilden, ne? Also wie das bei Klaus gewesen ist, nicht? Das waren naja zwei Werke auf einmal. In einem Wochenende habe ich da ja eingebracht, nicht? Aber nicht so sehr im Sinne einer Ausstellung, sondern im Sinne von der sozialen Plastik, nicht? Also weil alle daran beteiligt waren. Nicht? Sowas mir auszudenken ist toll. Hier, ich arbeite mit so einer Amateurgruppe literarischer Art, den Disfu-Poeten arbeite ich zusammen. Also ich bin der Amateur der Gruppe, sage ich immer. das ist so ein bisschen zweideutig, das kapieren die auch. Also sehr, sehr, weil ich, also wir mögen uns, und ich finde auch, dass das Niveau, was die bringen, ist wunderbar, auch kann ich gut mitleben. Auch so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja, also jetzt die machen es eben genau wie ich, nicht professionell in dem Geldverdiener-Sinne, nicht? Und trotzdem haben wir jetzt ein Buch rausgebracht, nicht? Das auch ganz schön. kann man für 16 Euro kaufen. Und also du siehst, es gibt immer so Zusammenhänge, nicht? Man lernt Leute kennen, hängt sich da ein bisschen, man merkt, aha, das zieht einen an und dann wird es was, ne? Oder auch nicht, beziehungsweise kann es ja, wie man Leute kennenlernt, Freundschaften schließt oder so, nicht? Das ist, wird, weiß ich nicht, wie, also es ist auch oft überraschend, also ich habe manchmal so, ich weiß gar nicht, was ich im nächsten Jahr machen soll, na gut, dann arbeite ich eben noch mal an meinem Nachlass weiter. So. Weil so, und dann plötzlich ergibt sich was, ne? Und das ist dann oft beglückend, nicht? Also dass zum Beispiel die Leute, die in Kanawurf, also ich habe eine ganz tolle Grafikausstellung in Dessau im Fremdenhaus gemacht. Das wäre ein eigenes Thema. Und dann kamen da Leute aus Halle, die sich das angeguckt hatten, weil sie von mir gehört hatten. Und haben mich dann eingeladen. Dann haben wir uns irgendwie mal hier und da getroffen. Mhm. Und haben dann mich eingeladen. Die haben dann eine Akademie der Künste Sachsen-Anhalt gegründet. Also das hört sich so offiziell an, wie wenn sie eine Kunstakademie gegründet hätten, aber es ist im Grunde auch so eine Horde verlorener Künstler, die ziemlich gut sind. Übrigens von wegen Malerei, nochmal Klammer auf, mit dem Himmel und dem Raum. Da der Thomas Blase, der hat mir ein Bild aus seiner Akademiezeit gezeigt, sagt, das hätte er immer noch, weil der Prof damals gesagt hätte, er hätte jetzt endlich verstanden, wie Malerei geht. Und das sähe man daran, wie der Stuhl auf dem Boden lastet. Also er hätte sozusagen das Gewicht des Stuhls mitgemalt. Ne? Also so weit geht das. Nicht? Das heißt also, dass man hinguckt und denkt, ja, der steht. Ne? Der hängt da nicht irgendwie im Bild, sondern der steht auf dem Boden. Und das macht er mit einem bestimmten Gewicht. Ne? So. Da war der heute noch stolz drauf. Nicht? Das, obwohl der ganz andere Sachen macht inzwischen. Aber das kann ich auch gut verstehen. Ich habe auch noch so ein paar alte Geschichten. Und wichtige, steht auch teilweise Geschichten, die ich direkt in die Performances mitnehme oder in die Installation. Und wo war ich? Also ich klammer wieder zu.
Genau, die Künstler mit der Akademie. Da
achso, genau. Und dann gab es da die internationale Bauausstellung, die hatte sich da in Thüringen gerade aufs Land verirrt und hat gesagt, wir wollen nicht immer nur in der Stadt, und Thüringen ist so ein Land, wo wenig Stadt ist, aber viel Land. Ja. Dann machen wir mal eine landbezogene, nicht? Und dann hatte Kanawurf sich beworben, war abgelehnt worden. Und dann hatten die da irgendwie Pech mit irgendwelchen anderen Orten, und dann haben sie sich dann doch an Kanawurf, das ist ein Schloss, was also von so ein paar radikalen Historikern hochrenoviert wird. Und gleichzeitig wollen die Landschaft verändern. Und also ich habe, je länger ich das, es ist wie die Stubnitz, das ist auch so ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann es gar nicht geben, aber es gibt es, nicht? Weil da die Leute es wollen. Und das ist in Kanawurf ähnlich. Und dann waren die da und dann haben die also das gebraucht, dass da die Veranstaltung irgendwie eingeleitet wird, und das sollte verstörend sein. Ich glaube, das habe ich hingekriegt. Ich war nachher aber auch selber verstört. Weil ich irgendwie nicht rauskriegte, was die da jetzt nur von gehalten haben. ja, aber ich habe einen richtig guten Preis gekriegt. Ne? Das lag daran, dass ich an der Stelle wirklich bewusst verhandelt habe. Und zwar auf dem Hintergrund, dass ich gehört hatte, die haben Geld. Naja, also normalerweise hört man ja, die haben kein Geld. Dann wird es schwierig. Manchmal geht es dann eben auch nicht, was zu nehmen. Da muss man einfach denken, das mache ich jetzt einfach, weil mich es interessiert. Mhm. Egal, aber es gibt eben auch die, also mindestens sollte also man nicht ärmer dabei werben. Das ist so mein Ziel, nicht? Also es müsste immer eigentlich genug Leute geben, die haben die Fahrtkosten und eine Unterkunft spendieren oder sowas. Das, glaube ich, sollte immer mit dabei sein können. Also hier vor Ort vielleicht nicht unbedingt, aber wo ich ja dann auch alles habe. Mhm. Aber sonst schon. Aber aber das war da so richtig, richtig Geld gemacht. Da konnte ich mir einen neuen Computer leisten. Das war richtig gut und passte genau. Aber da hatte ich nicht mit gerechnet. Nicht? So, und dann gleich drauf, was ich 2 Monate später, dann habe ich in Halle im Literaturhaus eine Performance gehabt, wo ich auch nochmal jetzt in einem, weiß ich, Jahresabstand, 1,5 Jahresabstand, auch nochmal nachfragen, weil wieder, was die da jetzt so im Rückblick davon halten. Mhm. Weil ich da lernt man von und kann man gleichzeitig so ein bisschen die Wertschätzung ausmessen. Naja, und daraus wiederum hat sich jetzt ergeben, dass Kanner Wurf in diesem Prozess die Landschaft zu um sich herum, um das Schloss herum, also im breitesten Maßstab, das Dorf zu verändern. Mhm. In Richtung Landschaft und Zukunft. Und da bin ich höchstwahrscheinlich oder werde ich höchstwahrscheinlich in dem Künstleraufgebot mit drin sein. Habe ich jetzt schon seit fast einem Jahr, sammle ich Ideen oder Ansätze, wie ich da drauf reagieren kann. Ist noch nicht richtig toll, noch nicht reif. Also unglaublich viel Recherche. Dankbare Recherche, aber es ist unglaublich viel, was da zusammenkommt, bis ich da jetzt, ich soll jetzt auch noch Leute vorschlagen für das Symposium, was die jetzt im Vorfeld machen wollen. Auch da bin ich nicht weit genug. Na gut, aber das ist jetzt so meine aktuelle Arbeit, nicht? Also sowas passiert halt. Mhm.
Und bei diesen, also weil du gerade sagst, ja, da bin ich mir unsicher, gibt es sowas, wo du, sag ich mal, so eine Art Sicherheit hast, wo du sagst, pass mal auf, ist mir jetzt egal, ich weiß, jetzt fühlt sich das sozusagen unfertig an, aber dann, wenn es zum Schwure kommt, dann bin ich mir sicher, dann kommt das schon. Dann wird es fertig sein. Also,
nee, nicht fertig, aber...
Oder dann wird es gut sein oder wie auch immer. Also jedenfalls wird man da nicht so ein Gefühl haben, jetzt irgendwie sozusagen, dass das irgendwie kaputt ist, sondern so ein fertiges Gefühl halt. Also man sagt, ja,
nee, Abflugbasis. Also ich habe hier 1,5 Seiten mir an Stichworten zusammengesucht für unser Gespräch. Ein paar Bilder, weil ich dachte, es könnte eben mit Bildmaterial zum Beispiel ein Foto, wo so Packages entstehen, auf einem Rasenstück, was eigentlich ganz andere Wege hat. Nicht das sowas, nicht? Und zusammengesucht. Und dann habe ich gedacht, gut, damit kann ich starten. Und meine Performances, sind meistens Talk-Performances, die sind immer so, dass ich abstoße und dann improvisiere ich. Also nicht so wie Impro-Theater, das finde ich lustig, aber das finde ich doof.
Nee, das ist Impro-Theater, also ich habe eine Vorstellung davon, ich habe das noch nie gesehen. Also,
ja, würde ich mal machen. Die machen es auf Zuruf, die lassen sich da Sachen zurufen und dann wird es total originell gedreht und dann spontan und alles lacht und es ist viel Witz drin und so, das mache ich überhaupt nicht. Ne? Sondern, also ich stoß mich schon ab in bestimmte Inhaltswelten. Also jetzt war jetzt die letzte Vorführung, das war bei der Buchvorstellung im Blank. Da habe ich eine 10-Minuten-Performance gemacht, also richtig so ein Mikro-Ding. Und mache ich gerne so 1,5 Stunden. Es sei denn, es ist in der Gruppe, dann ist es nochmal ganz anderes. Mhm. Aber da hatte ich also einen Stein und eine Zitrone. Und dann habe ich gesagt, jetzt sollten sie ja so mal den Tresen freiräumen, nicht? Also auch von Leuten, das gab dann das Aufruhr. Und dann habe ich gesagt, die Zitrone an die eine Ende und den Stein an das andere Ende, das war so ein etwas größerer Stein, gelegt und dann so gesagt, ja so, das wäre jetzt der Prophet, das wäre die Zitrone, die wäre 35 Jahre alt und wäre total vertrocknet, ganz hart, sehr leicht. Und wäre nicht mehr so sauer, aber Propheten wären immer sauer und wären mit der Zeit immer süßer. Das hätte schon so ein bisschen so einen süßlicheren Geruch. Und auf der anderen Seite der Stein, der wäre dann aus Orland und wäre irgendwie 350 Millionen Jahre alt. So. Und die Frage wäre eben, Es gibt ja dieses Wort, also das Thema war warten, ne? Dass der Berg zum Propheten oder der Prophet zum Berg kommt, nicht? Und wenn der Prophet nicht zum Berg, dann muss der Berg zum Propheten kommen. Und so, da hat gedacht, ja, aber wie? Nicht? Also ist, wir können ja nicht davon ausgehen, dass jetzt so sie gegen ihre Natur handeln, gegen ihren Wesenskern, das müssen sie auch gar nicht. Vielleicht gibt es was Raffinierteres, nicht so. Und dann habe ich drei Punkte rausgearbeitet, also frei sprechend und dabei auf das Publikum noch ein bisschen reagieren. So, das eine ist eben, dass beide Gegenstände sind opak, man sieht nur die Oberfläche. Und das Innere ist unzugänglich, man weiß nicht, wie es ist. Ja. Wenn man es aufschneidet, wenn man meinetwegen aufschneidet, hast du zwei Gegenstände mit einer opaken Oberfläche. Nicht? Das ändert sich nicht. Also, und dann kann man sich ja vorstellen, dass also vielleicht diese Opazität durch eine irgendwo anders verlaufende Dimension oder weiß ich nicht was, ne? Oder dadurch, dass die Gegenstände sich alle doch irgendwie berühren, ne? So miteinander in Verbindung sind, sodass sie also gar nicht zueinander kommen müssen, sondern es nur merken müssen, dass sie schon verbunden sind. Ne? Und wenn man sich so überlegt, ich bin für dich opak, du für mich, ne?
Ja.
Aber was ist in mir alles drin? Ne? So, und schon hast du also diesen Punkt auch mit der Prophetie mit drin, und wer darüber nachdenkt, der wird sehr, sehr fündig werden. Ne?
Ja.
So, und also es hatte noch ein paar kleine raffinierte, die ich jetzt nicht erzählen will, weil ich mir das dann sonst womöglich mal kaputt mache. Aber es gab noch so ein paar überraschende Wendungen. Aber das war eben 10 Minuten. Ne? Und so vorher, was habe ich gemacht vorher? Was hatte ich, bis ich da klar war, wie ich darauf gehen sollte? Ich habe also mich am Tag vorher hingesetzt und habe überlegt, was fällt jetzt zum Thema Warten ein. Ne? Und dann ging es über mehrere Gedankensprünge, die ich selbst nicht so richtig glauben konnte, dahin, das zu machen. So, und dann war dann der Punkt, was schreibe ich mir auf? Also es muss ja so sein, dass wenn ich irgendwie mich mittendrin verliere, dass ich also mal schnell auf ein Blatt gucken kann und sage, ach ja, genau, sowas. Ne? Oder eben weiß auch, also so. Und andererseits muss es etwas sein, in dem ich mich so gut auskenne, dass wenn jetzt so kritische Fragen kommen, ne, so, da muss ich fähig sein, aus dem Ärmel, ne, so passend zu antworten, weil ich mich da auskenne.
Ja.
Ne? So, und das heißt, dieses mich auskennen muss stattfinden, das muss erarbeitet, erreist werden oder wie auch immer, nicht? Das ist eben tatsächlich, da steckt ganz viel mühselige, doofe Arbeit drin, ne? Und das ist auch etwas, was ich mit Üben meine. Es ist nämlich so, wir haben in dieser Schule, in der ich da jobbe, haben wir jetzt also eine Musikpause, da ist einer ein Musiker, der macht die, in der großen langen Pause, das ist eine Dreiviertelstunde, macht er den Musikraum auf und die können einfach reinkommen und irgendwie die Instrumente nehmen. Ne? So. Und ich mache dann das jetzt inzwischen also noch als ein weiteres Angebot eben auch mit Zeichnen. Zeichnen ist total, das ist das Einfachste. Nicht? Man nimmt sich etwas aus dem Etui, kriegt das Blatt Papier umsonst und kann loslegen. Ne? So.
Ja.
Und das mögen die gerne. Und in den Clubs, das sind dann sozusagen da, wo das dann also Kursangebot Qualität bekommt, ist eine ganze Reihe Schüler, die denen das dann zu viel Arbeit wird. Na? So, und das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Grenze. Sie müssen verstehen, dass man noch mehr Spaß und noch mehr Intensität und auch noch Erfolg kriegt, wenn man sich reinhängt. Na? Und wenn man sich nicht reinhängt, dann wird es einem wirklich überdrüssig, dann fängt man an zu stören, dann wird man rausgeschmissen. Ne? So. Das ist sozusagen so dann der Werdegang, wenn du nicht arbeitswillig bist. Ne? So, ja. Das ist ja aber auch überall so, wenn du in so eine Halfpipe gehst mit Rad oder Surfbrett oder was auch immer, nicht? Dann wird es da eine Reihe Leute geben, die das gut können. Und so ein Rand von Leuten, die es lernen möchten und die davon leben, dass die es können, ihnen es irgendwie beibringen. oder mal was zeigen. Ne? Ansonsten machen die auch, üben die, dann klappt es nicht, dann werden sie mal getröstet oder werden verarztet von irgendeinem netten Könner. Ne? So, aber wenn da Voyeure auftauchen, die halten sich da nicht lange. Ne? Mhm. Das ist auch etwas, was eine moderne Schule wissen muss, dass das ein Lernweg ist, der eben auch mit solchen Findungen, also Selbstfindungen, ne? Nee, ist mir zu viel Arbeit, ist also vielleicht nicht mein Bereich, oder rauszufinden, nee, es muss sein, nicht? Das kann ich nur hinkriegen, wenn ich lerne, es also übers Üben oder über einen anstrengenden Verstehensprozess oder sowas. Nicht?
Ja, das ist aber ja klar. Das ist ja auch, sag mal, für das Kind, das ist ja, sag ich mal, das ist ja in dieser komischen Entscheidungssituation drin steckt. Das kann er jetzt nicht wissen, sozusagen, oder vielleicht kann es auch gar nicht Auskunft darüber geben, zu sagen, also im Grunde genommen will ich das schon, aber im Augenblick habe ich sozusagen Scheu, jetzt hier sozusagen über diesen Berg hier drüber zu gehen.
Ja, das kann, deswegen muss das Angebot stetig sein. Mhm. Ne? So, und es muss eben nicht daran hängen, ob da nun 5 sitzen oder 10 oder 30, mhm. ne? Sondern es muss daran hängen, dass es wichtig ist, dass das Angebot da ist. Und der Leistungsdruck muss also entsprechend verteilt werden. Nicht? Also Sie müssen sich schon auch klar sein, Sie sind jetzt in einem Bereich, in dem es um diese Intensität geht. Mhm. Nicht? Also man kann zum Beispiel dann auch Listen machen, wo so ein paar Pflichtaufgaben sind, nicht? Und die müssen am Ende des Jahres abgehakt sein, mhm. sodass also sie nicht einfach nur im Schlunzen vergehen mhm. können. Also man kann ja auch die Selbstsuche so, also an der Akademie gab es einige, nicht? Die Selbstsuche oder den Entwicklungsweg so gelegt haben, dass man nachher sagen konnte, ja, um Gottes Willen. Ne? So, entweder die kriegen jetzt eine ganz andere Kurve, die möchte ich dann aber sehen, ne? Mhm. Oder sie machen diese Kurve außerhalb, nicht? Oder sie wechseln auf eine andere Hochschule, keine Ahnung, ne? Aber so mhm. nicht, ne? Das war dann schon so, ne? Also, na, will ich nicht erzählen, es gibt es. Und kann ja sein, dass es dann irgendwann mal was Geniales gibt, aber in dem Moment eben nicht. Ne? So, ja. Aber dann die anderen stören, die es wollen, ne? Auch nicht ja. richtig. Ne? Die fangen dann ja an rumzualbern. Ne? Man kann sagen, ja, also geh mal raus, spiel mal, ne? So, ich schicke die dann auch gerne mal auf den Schulhof und dann rennen sie da eine Runde. Und dann kommen sie manchmal auch richtig motiviert wieder zurück. Also es kann auch sein. Also es die Offenheit der Situation muss beidseitig sein. Nicht? Also so, sonst wäre es eben Schüler verarschen Lehrer. Nicht? Also ich bin da ja nicht deswegen, weil ich irgendwie da Lust habe, weil es ist, bringt mir ja Geld. Ich mache das als Beruf, aber ich mache es vor allen Dingen auch aus Leidenschaft. Ne? Und da will ich mich dann auch ernst genommen sehen. So,
ja, bei meinen Kindern ist es so, die haben so Nachmittag, also vormittags haben die ganz normalen Unterricht und nachmittags, da haben die was, das ist so ein Konstrukt, sie müssen nachmittags was machen, aber was sie nachmittags machen, das müssen sie, also genau. das können sie noch wählen.
Ja, so einer.
Und das geht immer ein halbes Jahr. Also es geht immer ein halbes Jahr. Genau. Und da hatten die, der Große hatte sich irgendwie interessiert, was war denn das? Kalligrafie. So, und dann haben sie halt ein halbes Jahr da sozusagen hat er was über Kalligrafie kennengelernt. Ja. Also das war ganz, also war total interessant, weil das war also sozusagen, das war zu dieser Fukushima-Zeit von seiner Klassenkameradin da, die Großeltern, die sind aus Japan sozusagen nach Deutschland gekommen oder geholt worden. Und der Vater war Professor und hat dann noch sozusagen Studenten irgendwie gefunden, die sozusagen Japanisch und Deutsch übersetzen konnten. Und die Großeltern haben einfach nur so nach dem Motto, wir erzählen euch, wie es bei uns zu Hause ist. Ne? Mhm. Und haben dann den Kindern was über, naja, eben also sozusagen über die Kalligrafie und dann Sushi machen und was es so in Japan, sage ich mal, außerhalb Tokios so Interessantes sozusagen gibt über die Kultur. Und das haben die ein halbes Jahr gemacht, dann sind die wieder zurück. Also das war, und das fand ich interessant und da habe ich lange mit ihm auch drüber gesprochen, weil er sagt, naja, das genau diese Situation, die du beschrieben hast, also das strengt mich an, weil ich jetzt hier ich komme mit meiner Hand nicht so richtig klar und so weiter. Ne? Mhm. Und da sage ich, naja, das ist jetzt so ein Punkt, das geht jetzt ein halbes Jahr, du hast dir das rausgesucht, du machst das jetzt, aber du hast die Sicherheit, in einem halben Jahr ist es auch wieder vorbei. Also das sozusagen darüber konnte so und jetzt, also das ist jetzt mehrere Jahre her, und jetzt habe ich nochmal mit ihm darüber gesprochen, aus irgendeinem Anlass darüber. Und da hat er eben gesagt, dass er aus einem ganz anderen Zusammenhang hat ihm das, also erinnerte er sich noch gerne an diesen Kurs und an die Schwierigkeiten, die er dann mit seiner Hand hatte und wie grauenvoll das eigentlich alles am Anfang war und so weiter. Über die berichtet er jetzt gar nicht mehr. Also das ist ja das andere wieder sozusagen, dass über dieses Tun, ne, also das taucht möglicherweise wo ganz anders wieder sozusagen auf und erfüllt dann einen ganz anderen Zweck. Aber es ist vielleicht auch nochmal wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich das gerade, genau.
Dieses Ausgesetztsein, sage ich mal, ja, du machst es jetzt zu Ende. Mir tut das, als Eltern ist man da immer so ein bisschen, sage ich mal, im Zwiespalt, weil man dann sagt, oh Gott, jetzt folterst du das Kind, weil es eigentlich keinen Bock hat. Aber auf der anderen Seite weiß man ja nicht, was das jetzt für eine, sozusagen, ist es nur eine vorgetäuschte Lustlosigkeit, ne, weil es jetzt schwierig ist, oder ist es tatsächlich eine Unmöglichkeit, die dir hier angezeigt wird? Das ist nochmal so dieses, wo man als Eltern dann tatsächlich davor sitzt und nie so richtig weiß.
Aber alles, also wenn er Fußball spielen würde, wenn er anfangen würde, Gitarre zu spielen, also es gibt ja so viele Sachen, die du anfangen kannst und die dir zunächst attraktiv erscheinen und wo du dann drüber nachdenken musst, wie weit möchte ich mich tatsächlich drauf einlassen, nicht? Also mein Bruder, der macht Musikunterricht für genauso Leute, nicht? Also für erstmal so ein bisschen wie Früherziehung oder Kinder, die es von den Eltern her lernen sollen, aber eben hat eine ganze Reihe Erwachsene, die eben nicht auftreten wollen, sondern die wollen für sich selber Klavier und Trompete oder so spielen können, nicht? Ein ganz normales, gutes ein Bedürfnis, dann hat man noch einen klugen Lehrer, mit dem man sich darüber unterhalten kann und vielleicht lernt man ein paar Leute kennen, die das dann auch so sehen und dann, also das ist sicherlich, ich finde das wichtig, ganz toll, ne? Ja. Also außerdem vermehrt das die Zahl, wenn Leute meinen, immer im Sport werden die meisten engagiert, aber nein, in der Kultur sind die meisten engagiert. Und mit den Schriften finde ich so, also wenn die anfangen, die in dem neuen Club, heißt bei uns Club, dann fangen die oft mit Buchstaben an. Buchstaben und Herzchen oder sowas, nicht? So, oder so ganz leichte Formen, Poesiealben, also ich nenne erstmal so Poesiealben-Grafik. Aber vor allen Dingen ganz viel Schrift. Und dann ist so wichtig, dass sie dann schon mal so hören, nicht? Also das Fachwort dahinter heißt Typografie. Nicht? Das, wo das dann kunstvoll mit der Hand gemacht hat, heißt, jetzt ist es gerade weg. Was du eben, was dein Sohn gelernt hat.
Kalligrafie meinst
Kalligraf du? Heißt Kalligraf.
Ja.
So, und dann mache ich sie auch so nach einer Zeit darauf aufmerksam, dass es ein Grund ist, warum man mit sowas anfängt, weil man seit dem 6. Lebensjahr das schon geübt hat. Und sich da deswegen sicher fühlt, dass man es da besser ist, Sachen zu tun, die man nicht kann. So, ne? Und aber wenn sie es wollen, ist klar. Also ich hab da, sie haben Freiheitsgarantie. Sie können machen, was sie wollen. Und wenn ich ihnen was sage, brauchen sie es nicht tun. Ich fordere dafür Engagement. Ne? So, das ist so die grundlegende zwei Pole, die ineinander greifen und ohne die ich es nicht mache. Ne? Das ist so der Punkt. Das ist für die Schüler erstmal total toll. Nicht, die lieben das. Aber andererseits ist es auch, sich selber was einfallen zu lassen, ist eben auch schwer. Nicht, aber egal, was sie nehmen sich irgendetwas und fangen an zu zeichnen. Und die Buchstaben sind dann so, ich verwandle das dann in eine Herausforderung, wenn ich sage, dass zum Beispiel Graffiti ist auch eine Form von Kalligrafie. Und das, was du da machst, geht schon in die Richtung. Willst du das also vielleicht mal, sollte jemand ein Vorbild mitbringen, dass du mal so weißt, wie sowas dann funktioniert? Oder du versuchst 3D, also 3D heißt die, also dass man also versucht, eine räumliche Illusion zu schaffen. Kann ich dir zeigen, da gibt es Methoden, mit denen du das etwas exakter hinkriegst, nicht so? Und dann nach und nach, ne, besinnen sie sich und sagen wirklich, ich mache jetzt richtig was mit Buchstaben, ne, so. Bei mir im Hintergrund ist natürlich, es gibt natürlich wahnsinnig tolle Künstler, die also konkrete Poesie machen oder Buchstaben als Bilder und da gibt es also natürlich eine große Tradition, aber auch in der Moderne ganz tolle Leute, Karl Friedrich Klaus, Franz Mohn oder so, tolle Menschen mit unglaublich interessanten Ergebnissen. Oder hier in der meiner Timeline, Flap heißt, der nennt er sich, der muss irgendwie hier sogar in der Nähe sein, ich bin nicht sicher, der wird nur unter seinem Twitter-Namen. Und der macht zum Beispiel ganz viele so visuelle Poesie-Sachen. Und das ist oft sehr witzig und oft sehr, sehr minimalistisch gesetzt und manchmal auch nicht, aber also manchmal hat er auch Bilder richtig. Toll, gefällt mir. Und man kann in die Richtung gehen. Ne? Nur das, was der Flap machen würde, würden die Schüler ja nie als erstrebenswert sehen. Nicht? Das kann man sich abschminken. Nicht? Aber die haben die hängen sowas an der Abbildung oder an dem richtigen, geordneten. Mhm. Aber wenn man sagt, wenn man sich so neben so ein Mädchen setzt, die da also gerade das Lineal zückt, während die anderen eben das anders machen, dann sagt so, auch, hier, du konstruierst gerne, ne? Und dann erntest du so ein Dach, so einen Blick, ne? Und du denkst, genau, das war für die jetzt wichtig, dass sie sich hier erkannt gefühlt hat, ne? So. Und ja, bei anderen kann es sein, dass man eben sagt, also warum drückst du so stark auf? Das ist ja interessant, ne? So. Nicht als Tal, sondern dass man sich fragt, wo ist das Motiv, ne? Oder sowas, das natürlich. Ja, und so erarbeite ich eben da mit Leuten, die aus der Freiheit kommen, dass die Freiheit nicht verloren geht. So, manchmal. Ja. Ne? Dass da also sie schon sehen, Freiheit ist nicht irgendwie so rummurksen, so, selbst wenn man in der Kunst rummurkst, hat es ja dann irgendwie Rummurks-Konzept und will gekonnt sein. Also es geht schon nicht so ohne Entwicklung, nicht? Das da stehe ich auch für, nicht? Also,
im Grunde genommen ist es ja tatsächlich so, wenn man das jetzt mal so sozusagen zusammenfassen will, also auch die, also ja, die Freiheit will erarbeitet werden. Also entweder durch Üben, wie auch immer, durch sozusagen, indem man im weitesten Sinne sich sozusagen Erfahrungen oder ja solche Sachen halt aneignet, um sie dann später mal irgendwie oder vielleicht auch nie zu verwenden.
Ja, das kann Freiheit schützen. Nicht? Das, aber immer vorsichtig, nicht? Weil eben alle Nägel, die man einschlägt, nicht, die sitzen erstmal im Holz, nicht? So, und das kann dann auch irgendwann mal hinderlich werden, nicht, dass man also vor lauter Nägel wieder rausziehen keine Lust mehr hat, nicht? Das ist so eben das ist schon so ein Spiel, nicht? Es geht also um die Freiheit, und aber es geht für mich eben auch, deswegen hatte ich ja gleich am Anfang gesagt, es geht für mich eben auch darum, über die Unfreiheit in der Kunst zu reden. Und ich meine, überhaupt insofern man mit Vergangenheit zu tun hat. Vergangenheit ändert sich nicht. Aber sie wird ständig rekonstruiert, also ändert sie sich doch. Vor allen Dingen aber macht die Vergangenheit etwas ganz, ganz Eigenartiges. Sie verändert sich über den Rand, über die Kante der Gegenwart in Zukunft. Es ist ja nicht so, dass die Zukunft über den Horizont uns entgegenkommt wie eine Straße. Nicht? Die Straße ist da hinten hinter dem Horizont. Ne? Aber also so nach unserer irdischen Erfahrung. Und die Zukunft ist nicht so. Da ist nichts. Ne? Nichts, also richtig, mal die Ausstellung in Berlin zum Thema Lehre oder zum Impuls Lehre. Ein Wahnsinn, also ich muss mal selber wieder nochmal dran erinnern, unglaublich. Also, ja, sowas will ich schon gern nochmal wieder machen. Wirklich, wirklich groß. Aber da, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall hatte ich da eine Vakuumpumpe, das war die Senke. Nicht? Also hatten mir die Deutsche Elektronensynchrotron Vakuumabteilung ausgeliehen. Ein Pumpstand mit, glaube ich, 5 Pumpen. Weil man kann nicht einfach mit so einer Hochvakuumpumpe einfach Luft pumpen, dann verglüht die sozusagen. die Moleküle zerschlagen sozusagen die Pumpe. Du musst also sozusagen immer höheres Vakuum machen, das zum Schluss also dann in so einem kleinen Raum, der dann auch über der letzten Vakuumpumpe angebracht war, mit einem Plexiglasdeckel sozusagen leere, so annähernd leere entstehen kann. Wobei schon allein natürlich Helium und Wasserstoff durch das Material dann durch diffundieren. Aber das ist ja, das reichte nicht. Also auch man kriegt kein Vakuum hier auf der Erde hin, was also dem Vakuum zwischen Mond und Erde entspricht. Und das Vakuum zwischen Mond und Erde hat mit den großen Voids draußen überhaupt nichts zu tun. Ne? Also das, man muss sich da auch mal verorten, wo man da ist. Nicht? Jedenfalls, auf jeden Fall hatte ich da in der Ausstellung einmal das. Und dann hatte ich eben einen Salzkriegprozess, wo dann eben das Umgekehrte war. Nicht? Dieser Prozess ging in die Zukunft hoch, individuelle Autopoiesis von einer Salzkruste, nicht so. Und die ist dann eben genau dieses Anlehnen, diese Ausstellung hieß am Leeren unmittelbar anlehnend, nicht so. Mhm. Also hatte ich zwei Möglichkeiten, eine Senke und einen Berg, an das Leere heranzukommen, ohne es jemals berühren zu können, nicht so. Und so ist die Zukunft, ist eben das. Nicht, dass sie eben nicht ist. Und das wiederum empfinde ich als ein Anker der Welterkenntnis. Nicht? Also auch das, was ich so an kosmologischen Geschichten um Hesiod mir so ausdenke und so hat mit dieser Erkenntnis zu tun. Nicht? Das ist, also will ich jetzt, das ist zu viel. Das wird jetzt zu, also das ist ein eigenes Thema und das muss in Ruhe mal nochmal.
Ja.
Bearbeitet werden können. Na. Aber ich habe für Filterraum habe ich einen Tweet geschickt in jüngster Zeit, wo ich einen Link auf 5 Karteikarten habe oder 5 kleine A6-Textkarten, die sich mit diesem Hesiod auseinandersetzen. Also außen wird sich da wahrscheinlich in meiner Timeline lohnen, einfach mal das Wort Hesiod zu.
Ja. Was mich jetzt gerade nochmal, du hast schon zweimal mit diesem Salzkriechprozess, das ist zwar jetzt blöd, das ist jetzt mehr so eine Thema. Was ist das? Ist das, ich stelle mir da was ganz Komisches drunter vor. Wie funktioniert das oder ja. Was macht das? Hm?
Also
versteinert das irgendwas oder?
nee, im Gegenteil. Ah, es zeigt, wie lebendig Stein ist. Also Salz als einer der lebendigsten Steine vielleicht. Entdeckt habe ich es als in einer Ausstellung, als Kolumbus Amerika erfand. Da gab es eine Künstlerin, Jutta Neuhaus. Das war noch am Ende unseres Studiums. Sie hat dann später entschieden, nicht Künstlerin zu werden und ist in therapeutische Arbeit gegangen, wo sie, glaube ich, bis heute ist. Also aber eine ganz, ganz durchdringend poetische Persönlichkeit. Also das ist ein echter Verlust für die Kunst, fand ich, dass sie dann sich anders entschieden hat, aber sie wird wahrscheinlich eben für den anderen Fachbereich oder für den anderen Lebensbereich genauso wichtig und gut sein. Richtig. Aber gut, also Jutta Neuhaus hatte da eine Installation, dessen Kern war ein Aquarium, so ein Glas-Aquarium. Mhm. Und das war halt mit Salz, war mit Salz gefüllt und also der Boden war Salz und darüber war Wasser. Mhm. So sozusagen Salzspiegel, Salzkörnerspiegel, Wasserspiegel und dann kam Luft und dann kam der Rand vom Aquarium. Und dann waren wir in dieser Ausstellung waren wir dann weggefahren, dann kamen wir wieder und wegen Veranstaltungen, Künstler sind auch da oder so. Und dann hatte sich um dieses Aquarium kreisrund so eine Art Spitzenkragen aus Salz gebildet. Mhm. Und zwar war das Salz im Aquarium hochgekrochen, dann also am Außenkante vom Aquarium über einen Dochteffekt ein bisschen runtergekrochen, dann war es ausgelaufen, hatte sich unten in der Fuge gefangen und war von dort aus dann in die Breite gekrochen, gewuchert. Mhm. Ne, so. Und ich war völlig, völlig platt. Also das war so, das war richtig wichtig. Also
so. Hab dann Jutta, das ist echt interessant.
Hab da Jutta dann gefragt, ob ich das, ob ich mir das auch aneignen darf, weil das ist ja nun sozusagen ihr Werk, ihre Entdeckung. Mhm. Und sie hatte da jetzt nicht mitgerechnet, weil dieses Aquarium sollte eigentlich so eine Art Batterie sein. Da hatte sie so eine Zinkplatte und eine Kupferplatte drin, so, ne? Mhm. Und die hing mit einem Eisvogel zusammen. Es war also alles sehr, sehr allegorisch. Und so war also das war toll für sie. Aber es war jetzt nicht so sozusagen der Kern von dem, was sie da wollte. Nicht? So, das, deswegen habe ich dann also sozusagen mit ihrem Segen durfte ich mir das abgucken. Ne? So, das hat dann vieles bestimmt. So, wenn man ein Glas Wasser hinstellt, und da tut man ein Wasserglas hinstellen, da tut man also so ein Drittel vielleicht oder die Hälfte gesättigte Salzlösung rein. Mhm. Das lässt man einfach so in Ruhe und gießt ab und zu mal nach, sodass also dieser Wasser, diese Höhe der Füllung erhalten bleibt, aber irgendwie nach Möglichkeit nicht mehr. Dann beginnt in dem Glas tatsächlich also eine Salzkruste hochzuwandern. Warum, wieso, will ich jetzt nicht alles schildern, aber das tut sie. Und dann kriecht sie außen runter und wird auf Dauer immer dicker. Mhm. Also auf meiner Webseite gibt es also da unter Salzprozessor, Versalzung, so gibt es irgendwo. Mhm. Foto von meinem Urglas, mit dem ich das als erstes gemacht habe. Die war dann nachher oben, waren das gute 2 Zentimeter, ne? Also es war richtig dick. Und unten wurde es dann schmaler, weil dann ging es ja abwärts und dann da unten rum, hatte ich auf eine Glasplatte gestellt, bildete sich auch wieder so ein Kragen. Ne? Und erstaunlich lag da was im Wege, ein Schlüssel, eine Kugel, wurde das mit überwuchert. Ne? So. Und das Ganze wirkt erstmal trocken, aber es ist nicht trocken. Also wenn man jetzt das Wasser verdunsten lässt, dann wird es so weit trocken, wie Salz überhaupt trocken sein kann, weil es ist ja hydrophil. Dieser Prozess kommt dadurch zustande, dass also ständig Salz gelöst wird. Mhm. Und wieder angelagert wird und wieder gelöst wird und wieder angelagert wird. Aber im Grunde so, dass es also immer mehr anlagert, als gelöst wird. Aber das ganze Ding ist nicht fest. Im Grunde fließt da immer noch Salzwasser, aber auf eine andere Weise.
Das ist ja echt interessant. Also.
Und damit habe ich dann noch andere Entdeckungen machen dürfen, die ich dann auch natürlich künstlerisch einbezogen habe. Und also auf jeden Fall bei Vorträgen auch ganz intensiv bei bestimmten Performances. Und in der Realität, ich habe also in der U-Bahn in Hamburg das waren so Versalzungsprozesse in so U-Bahn-Vitrinen, wo dann so normalerweise Reklame drin ist.
Ja.
Und und das ist so bedeutungshaltig auch für mich, dass das also immer sehr schön auch mit anderen Zusammenhängen zusammenwirkt oder das lässt, also wenn man sozusagen so einen Prozess über einen Feuerlöscher laufen lässt, wuchern lässt, nicht so, dann merkt man sofort, dass das also eine eigenartige Beziehung wird, nicht so. Und also das ist dieser Versalzungsprozess oder Salzkriechprozess oder es gibt viele, ich mache immer, habe auch viele Namen dafür, je nach Situation. Aber das ist das, was ich damit meine. Die Natur ist eben, also die Natur, sage ich einfach so, sag mal, das Salz ist eben auch so ein Widerpart, nicht? So, und das so eigenartigerweise war das so, dass also die eine Vitrine in Hamburg war sozusagen der Zugang zur Kunsthalle. Mhm. Und von da aus fuhr man die Treppen hoch und landete dann kurz auf der anderen Straßenseite, war dann die Kunsthalle. Und die andere Vitrine, die war beim Busbahnhof und da trieben sich dann eher so Drogenleute oder dann als sie aufbaute, sah ich, dass da so ein Mann eben immer unter der Rolltreppe parkte und sich da so kleine Fläschchen reintat. Mhm. Aber ansonsten so Sneaker gekleidet, also der konnte es nicht mehr anders. Und einmal war auch die Scheibe angekotzt. Und also das war dann so ein ganz anderes Milieu. Und in der bei der Kunsthalle liegenden, nicht? Also, obwohl einem da vielleicht das Kotzen genauso kommen könnte, hatte es sich aber so wie so schneeige Kappen ausgeformt, nicht? Also das müsste man auf Bildern zeigen, sonst versteht man das nicht so richtig. Aber eben sah sehr schön aus, nicht so. Und das andere, da war es viel desaströser. Also wie das Salz da über diese Feuerlöscher kroch und das sah wüst aus und so, nicht? Aber die Vitrine hat mir andererseits, also so wie das bei Jutta war, ne, sowas Ähnliches geschenkt. Ne? Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und also der richtige Clou kam dort. Ne? Das war auch nochmal so. Und das ist alles so herrlich, ne?
Ja, vor allem, ich denke jetzt gerade so drüber nach, weil am Wochenende bin ich mit sind wir spazieren gegangen und da haben wir gesehen, wie so ein Baum eine mit Sicherheit ungefähr vor 30 Jahren sanierten so eine Gehwegbegrenzung so überwuchert hat, ne? Also richtig fest im Griff hat. Und daran denke ich jetzt gerade so, wie so dieses Salz sozusagen, was ist ja nochmal eine Spur schärfer, weil ja Salz uns sozusagen als tot unbelebt, sag ich mal, eigentlich so gegenübertritt, ne? Also Salz ist halt wie so eine Art Stein. Aber wenn du das jetzt so schilderst, wie das eben so wandert und so weiter, dann ist es ja doch lebendig, ne? Das ist ja
Ja, Salz
interessant.
ist so der lebendigste Stein für mich. Also es mag sein, dass wir mit ein bisschen mehr kennen. Ne? Ich habe auch eine besondere Beziehung durch Cailloux, der hat ein Buch über Steine geschrieben, so ein französischer Philosoph, Wissenschaftler. Der hat eben über Achat-Sachen geschrieben, auch fantastisch. Und also es, und auch genau etwas geschrieben, was in meine Biografie eingehakt ist. So, also das mag sein, dass ich da eben, aber das Salz ist so natürlich, wir sind uns begegnet, haben Freundschaft geschlossen, nicht so. Und das ist dann jetzt auch so. Und ja, das Salz und Kristall und Tod, also ich habe ganz viele so Verwandlungen, wo das so sich umstülpt und nicht mehr so ist, aber auch umgekehrt. Ne? Und das ist gerade. Das ist für mich zum Beispiel soziale Plastik. Oder das ist, wo, also ich würde das als eine Art topografische Veränderung auch bezeichnen, nicht? Also ein Beispiel hier in dieser, wie hieß das noch? Abendschule der Verschwendung ist, glaube ich, im Internet müsste das noch zu finden sein. Da habe ich mal einen Spontanauftritt gemacht. Noch ganz unsicher damals. Aber ich habe den gemacht und da habe ich eben Folgendes erzählt. Also es gibt in Afrika, im Magadi Natronsee, also es gibt diesen Natronsee, wo das Wasser so dicht ist, dass also wenn der Wind drüber streicht, nicht, das viel, viel später anfängt, Wellen zu machen als bei uns. Ne? Das war also erstmal so völlig irritiert, es weht Wind und dann ist es aber ganz immer noch spiegelglatt. Auf jeden Fall, diesen See gibt es und dieser See ist mit Natron gefüllt, Natronlauge, Salzlauge, diverse Salze, Kalke und ein paar, und dann wachsen da also nur noch sehr, sehr salzliebende Mikroorganismen drin und eine besondere Art von Zichlin, also Barschen. Die leben da, aber die leben da nicht einfach so im See. Sondern wenn man die sieht und geht dann dahin, dann merkt man, dass die, also ich weiß das natürlich aus Büchern, aber die fliehen immer im Kreis. Also du scheuchst sie, aber sie fliehen immer im Kreis. Also das heißt, irgendwie irgendwas verhindert, dass sie nach außen wegflitzen. Ne? So. Das wurde das die erste Überraschung, nicht? Woher kommt das? Das kommt daher, dass dieser See Süßwasserquellen hat. Ne? Und das ist so wirklich so eine Art Mikronische, die sich dann bei starken Regenfällen und so dann auch mal ausweiten, so dass sie auch von Habitat zu Habitat rutschen können, nicht so, deswegen, sonst würden sie ja wirklich auch nicht sich eigentlich durchhalten. Jedenfalls, die zweite Überraschung ist, sie flitzen auch nicht durch die Mitte. Das, warum ist das so? Weil die Mitte ist glühend heiß. Da kommt kochendes Wasser raus. Das heißt, die haben nur einen Ring,
in dem sie
leben können. Und da nippen sie vielleicht an den Mikroben. Ich weiß nicht, wodurch die genau leben. Das müsste ich vielleicht mir noch mal wieder zum Bewusstsein holen. So, jetzt kommt die erste topografische Veränderung. Wenn ich in dem Moment, wo ich sage, also wir haben jetzt diesen See und wir haben diese Fische, die in diesem Ring leben, nicht? Und dann sage ich, es geht uns genauso. Nicht?
Ja.
Wir leben also über einer Gluthölle von Magma und unter einer Vakuumkälte von Outer Space, nicht so äußerem Raum.
Ja.
Und das ist unser Lebensraum. Hochbrisant, ne? Weil es ja im Grunde genau darum geht es ja im Grunde dieser ersten Großerfahrung. Wir sind ein gemeinsames Biotop. Wir leben eben in einer Welt gemeinsam, nicht die in Gefahr ist mit der Klimaveränderung, nicht so. Und damit haben wir die Kacke am Dampfen, oder wir können uns sehr schön mit diesen Fischen identifizieren, ne? So. Also merkst du, die Topografie hat sich geändert. Ja. Wir sind also von einer eher zylindrischen oder, sagen wir mal so, im Bilde eher zweidimensionalen in eine dreidimensionale Situation gekommen, die dann auch nochmal komplexer geworden ist und die andere Situation beinhaltet.
Ja.
So, und jetzt machen wir eine weitere topografische Veränderung, die ich eigentlich nur so streifen kann. Und jetzt sage ich, wenn wir jetzt auf diesem Planeten sitzen und nach oben zu den Sternen gucken, dann haben wir die eigenartige Situation, dass wir in die Vergangenheit gucken. Wir gucken von uns weg in die Vergangenheit. Also alles Licht der Sterne, was ja, das ist ja bekannt, ne?
Ja, genau.
Kommt später, wesentlich später an, als es da damals irgendwo losgegangen ist, und zwar so viel später, dass wir nicht sicher sein können, ob die Sterne da überhaupt noch sind. Ne? So.
Mhm.
Das führt wieder dazu, dass wir so eine Art Horizont, so ein Randphänomen haben. Wir wissen nicht, ob die noch da sind. Ne? Das heißt also, dieser Vergangenheitsannahme hat durchaus elementare Konsequenzen. So, und jetzt denken wir die ganze Zeit, wir gucken in eine Höhle. So, aber eigentlich leben wir auf der Außenseite einer großen Vergangenheitskugel.
Ja.
So, verstehst du? Und jetzt sind wir auf ganz anderen Horizonten, nicht? Die man erst noch eruieren muss, also die Hubble-Sphäre zum Beispiel oder so. Also das ist also ein Dreifacher durch reine Worte, ne?
Übermittelter
topografischer Umschwung. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel eine Plastik. Ne?
Mhm.
Also wenn mir sowas gelingt, dann freue ich mich, weil das ist also eine veritable Plastik, und die ist durch einen performativen Akt, durch eine sprachliche Bestimmtheit, ne, ist das so entstanden.
Davon
gibt es ganz viele andere, aber es ist toll, ne?
So. Aber das Interessante ist, dass jetzt sozusagen immer, wenn ich jetzt, ja, so ein Buntbarsch mir anschaue, dann denke ich an die sozusagen diese Vergangenheitskugel. Das ist interessant. Also
Genau,
und da steckt alles in diesem Barsch, der da in seinem sozusagen Lebensring da drinne rumschwimmt, steckt alles schon drin.
Genau. Und die sind auch wiederum selbst so gebaut, nicht, dass sie überhaupt, also da, wo die leben, würde kein anderer Fisch sonst leben können.
Ja. Ne?
So. Das ist schon irre präzise gesetzt, nicht? Und was ich also, ja, und dieses Unglaubliche auch, ne? Und also eben, es lohnt sich, und das ist ja eben statt Irritation, würde ich sagen, es lohnt, sowas zu entfalten. Ne? Das kann mal irritieren, ne? Oder auch nicht, aber erstmal ist es sozusagen so eine eine spannende Topografie, nicht? Eine spannende Plastik, die entstanden ist. Und ja, und jetzt kann man natürlich gegen wie und wie, weil welche Rolle spielen Gedanken und was sie alles. Und das zeigt eben, dass diese Komplexität nicht aufhört.
Ja.
So, und es gab eine Zeit lang, wo die Künstler eben die Aufgabe gekriegt haben, zu irritieren, nicht? Andere Künstler haben gesagt, nein, wir wollen lieber heilen oder so. Das ist ja immer von Person zu Person nochmal unterschiedlich. Aber dieses Irritieren ist, glaube ich, einfach nur ein Herabkochen von dem, den Schockmomenten, die also avantgardistische Künstler in ihrer Zeit auslösen konnten, nicht? Also Skandal, was auch immer, nicht? Oder Revolution wie Steck und so, aber das vielleicht hätten wollen können oder da. Aber die ich habe das nie so für wichtig gehalten, weil die Irritation kommt eigentlich nur durch diese Wahrnehmung dieser kleinen, privaten, tief geschichtlich begründeten Verpflichtung
oder Zwanghaftigkeit, was für mich Irritation ist, ist ja sozusagen, dass mein Blick oder was auch immer von etwas abgelenkt wird dass man jetzt irgendwo was sieht, was liest, was hört oder sowas, was ungewöhnlich ist, was man jetzt vielleicht so noch nicht hatte oder vielleicht in dem Augenblick ungewöhnlich einem erscheint und wo man ganz, also ich meine, so eine Irritation, die kann man ja auch wegschieben, kann sagen, was interessiert mich das jetzt? Man kann den aber auch, und das ist ja das, man kann dem aber auch bewusst hinterhersteigen, dass man jetzt sagt, hä, Moment, warum ist das jetzt so? Ne? Oder was ist das, was ich jetzt hier im Augenwinkel irgendwie als Blitzen wahrgenommen habe oder irgendwie sowas? Ne? Also so würde ich mal das. Und das andere, was man sozusagen so dieses, ich möchte jetzt bewusst sozusagen, was vielleicht auch dann in Richtung Skandalisierung oder sowas geht, das ist dann, also für mich jetzt so im ersten Augenblick, wenn ich jetzt so, das ist dann für mich wieder so, weil es so hingemacht ist, ja, also es ist jetzt nicht sozusagen so in irgendeinem, sondern das ist ja sozusagen bewusst so gemacht, das würde ich jetzt vielleicht gar nicht so als interessant, also betrachten mich in, also ist tatsächlich, also, und das ist auch eben so eine Sache, die ich, wenn man jetzt bewusst sagt, okay, ich begebe mich an Orte, wo ich noch nie gewesen bin, ne? Also oder ich setze mich Dingen aus, die ich nicht kenne oder von denen ich jetzt nichts weiß, ne? Also ich weiß nichts über Kunst als das, was ich bis jetzt in Museen gesehen habe oder sonst irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wie es in so einer Kunsthochschule ist oder sowas. Und jetzt frage ich halt jemanden, der sich damit auskennt oder der schon mal dort zumindest gewesen ist, ne? Oder was weiß ich hier, wo gibt es halt verschiedene so Sachen, wo man dann, und das ist tatsächlich was ich von meinen Kindern gelernt habe, weil die, bei denen ist es ja schon eingebaut, diese Neugier, ne? Also so dieses bewusste, nee, mich interessiert das jetzt und dann gehe ich jetzt nochmal so hin. Also das ist für mich, deswegen sage ich, also so eine Irritation ist ja immer auch ein Punkt, sozusagen, wo sich eine, ja, könnte ich sagen, eine Lernmöglichkeit ergibt oder irgendwie sowas, ne? Und das ist doch eigentlich das Interessante, weshalb ich mich zum Beispiel mit diesen Irritationen auseinandersetze. Ja. Also
was besser Irritation als Unterhaltung oder
sowas. Ja, genau. Also das am Ende, ja gut, also ich meine, man könnte jetzt vielleicht auch sagen, mein Großvater hat auch mal gesagt, man wird nicht dümmer. Ne? Also das ist so ein bisschen so das, was ich mir, wo ich oft dran denke, dass ich mir sage, auch wenn ich irgendwas Abseitiges irgendwie lese, ne? Also oder sowas, da sage ich mir, man wird nicht dümmer, wer weiß, wo das mal irgendwo noch auftaucht. Ne? In irgendeinem Zusammenhang kann das möglicherweise nochmal wichtig sein, vielleicht ist es auch total unwichtig, ne? Also das weiß man nicht vorher. Und dieses sozusagen, man wird nicht dümmer, das ist doch eigentlich so das, wo ich mir sage, was eben auch, wo du gesagt hast, ne, also diese Neugier und so weiter, dass diese Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was einen umgibt, das ist doch eigentlich, wo ich mir sage, das kann man noch von seinen Kindern lernen. Weil als Erwachsener ist es tatsächlich so, man hat sich so, sage ich mal, in seinen Arbeitszusammenhängen so eingerichtet, wo eben Neugier typischerweise nicht gefragt ist, ne, sondern kommt halt so ein bisschen auf auf Exaktheit oder auf, ja nicht Exaktheit, aber vielleicht auf
Verlässlichkeit.
Genau, solche Sachen. Also man hat auch die nicht unbegründete Erwartung, dass man auch morgen früh um 9 wieder auf Arbeit ist. Also
na gut, geht mir nicht viel anders. Also ist ja auch, ich habe ja Familie und da gibt es eben auch Verpflichtungen und so. Und wenn ich, also ich der große Luxus ist natürlich, der mir eben zum Teil eben auch durch meine Frau gewährleistet wird, also dass wir eben, dass ich eben so viel machen kann, ne? Dass ich einfach nicht erstmal so alles auf den Markt tragen muss oder so. Und wenn es nichts wird, dann ist es auch nicht.
Also, aber das ist, auch, das ist eben auch befreien, so weg von diesem, ich muss jetzt noch, sondern man kann. Ne? Ja. Also klar, man hat dann auch so wie so eine Art eingebauten Ehrgeiz, wo man dann sagt, nee, ich möchte das jetzt noch wissen, wie das geht, oder ich möchte das jetzt hier noch irgendwie fertigstellen oder sowas, aber das ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn man dann, wenn man es machen muss, das stimmt schon.
Ja, ist schon naja, man hat auch schon, ich habe natürlich auch Termine und oder selber auch Anforderungen an mich selber und so. Das ist, also ist schon nicht so, ich weiß nicht, irgendwo war mal, ich weiß nicht, ob ein Freund, der hatte ausgestellt und dann gesellte sich, das war so ein Kunstverein, und dann gesellte sich irgendwie so ein Lehrer-Ehepaar zu uns, und die hatten irgendwie diese, die trugen irgendwie auf eine komische Weise diese Vorstellung mit sich rum, dass wir Künstler eben sozusagen irgendwann spät aufstehen, um dann uns zu bekiffen, um dann kreativ zu sein, um dann wieder ins Bett zu fallen. Irgendwie so, das irgendwie so, sowas von weit weg von 6 Uhr morgens aufstehen und abends spät ins Bett fallen und nachts aufstehen, weil man noch eine Idee gekommen hat, ist, die man nicht unter Garantie nicht verlieren will. Und so fern von dem, dass es eben Arbeit ist, nicht? Und also ich finde, selbst die verruchtesten Rockbands, so sie also ihren Text noch irgendwie behalten wollen, ich weiß ja nicht, ich glaube, selbst die Punker, die müssen natürlich doch irgendwo, nicht, sozusagen mindestens ihren punkgemäßen Umgang mit dem Instrument gepflegt haben. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas, wo man sagen kann, da stehe ich jetzt zu, nicht, dass das so aus dem Lameng entsteht.
Nee,
also es gibt vielleicht schon witzige Sachen, aber also nein, ich selbst, also nein, egal welche Künstler mir jetzt einfallen mögen, die mir einfallen, jedenfalls nicht. Also oder meinetwegen eine Nina Hagen, nicht? Das, was sie da singt, wie die singt, was der, das kann nicht einfach mal so nebenbei oder zufällig. Oder ich weiß nicht, ich bin im Punk nicht so bewandert, aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Band, die verlässlich zu einem bestimmten Auftritt da ist, dass auf die, in Anführungsstrichen, wie heißt es, bohem-mäßige Weise irgendwie so.
Ja, also, also gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten muss man natürlich mitbringen, sonst funktioniert es nicht. Ja, das stimmt.
Das ist Wecker hören. gestellt hat, irgendwie sowas. Oder irgendwie den Hund ernst nehmen, der einen dann ins Gesicht leckt. das ist ja Quatsch. So, na gut. Ja, soweit meine bürgerliche Existenz existiert eben auch. Und warum nicht?
Ja.
So. Das andere habe ich nicht zu bieten.
Also ich würde sagen, wir sind jetzt irgendwie so bei 2,5 Stunden. Mir glühen schon ganz schön die Federn.
Ach so, okay, du musst das ja auch mal nachbearbeiten, oder?
Ja, muss ich mal. Ich habe mir heute tatsächlich Notizen gemacht, um so ein bisschen Kapitelmarken und solche Sachen zu machen. Ich experimentiere mal rum, mal sehen. Und dann werde ich das nochmal hochschieben. Aber ich fand es auch inhaltlich, total interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Erwartungen hatte. Ich hatte 2-3 Fragen, die ich stellen wollte. Also das war das mit dieser Kunstfreiheit, dann mit dieser Kunstakademie, weil ich mich, wie gesagt, also das hat mich halt tatsächlich eben interessiert, wie ist das dort? Also, ne? Und
Es gibt auch noch unterschiedliche Kunstakademien, also es ist ja nicht so, dass die alle gleich werden. Nicht? Also
ja, aber das ist so das, was... Hamburg
unterscheiden sich und München was, und Amsterdam.
Ja. So, ja. Aber das ist das, was du mir berichten konntest. Andere sehen das vielleicht nochmal ganz anders, aber so, dass, das sind so die Fragen, die ich so hatte. Und das ist tatsächlich ja jetzt gar nicht so, sag ich mal, so leicht möglich, so einen Künstler so sozusagen so unbefangen zu befragen, ja, über Dinge. Und tatsächlich, also ich habe jede Menge gelernt, also abgesehen von diesem Salzkriegprozess, aber gerade, also, aber das mit diesen Buntbarschen, also da hast du mich jetzt angefixt. Also ich glaube, das werde ich nochmal an meinen Kindern nochmal ausprobieren. Das ist eine ähnliche Geschichte. Muss ich mal gucken, wie sich dann, ob sich nochmal irgendwie die, weil das, die Vorstellung, die ist ja tatsächlich also so dermaßen interessant, dass da kann man bestimmt auch stundenlang drüber sprechen, also wohin das einen führt.
Ja, das finde ich auch, also bei meinen Dingen, wo ich sage, ja, die tragen, würde ich auch sagen, dieses Aufgehobensein dieser einzelnen Arbeiten in einen solchen Horizont, nicht? Oder in, ja, in solche, sagen wir so, in solch ein Tentakeln, was da möglich wird, nicht? Das ist für mich also so ein Kriterium, ne? So, es gibt Sachen, wo ich sage, ja, aber eigentlich so, das ist so ein Teil eben auch, so der Alltag besteht für mich eben auch eben darin, so mir so Sachen, so Gedanken über viele Sachen zu machen, wo ich auch immer dann komischerweise auch fündig werde, ne? Also es ist eben so, und ganz viele Sachen mir aufzuschließen und mich eben nicht fern der Wissenschaft zu halten, sondern die zu rezipieren und Deutschlandfunk und was nicht alles oder Stichworten, die ich bei Twitter finde oder immer schön folgen, nicht? So und soweit es ihnen geht, ne?
Ja. Ja, das ist eben das Interessante. Und man weiß nicht, wo es noch irgendwo mal sozusagen eine Rolle spielt oder wie man das nochmal erzählen kann oder wo auch immer. Ne? Also das ist ja immer so dieses, also oft wird ja die Frage gestellt, warum macht man das? Ja, weiß ich jetzt nicht, aber es wird seinen Sinn haben. Ja.
Jetzt das Interview jetzt oder unser Gespräch.
Unser Gespräch, oder? Genau. Also ich weiß ja nicht, wenn ich das jetzt meinen Kindern erzähle oder mit meiner Mutter mich drüber unterhalte oder mit einem Arbeitskollegen oder mit irgendjemandem, ne? Also kann ja sein, dass ich auch nur Medium bin für irgendwas, was wir zusammen gesprochen haben. Ja? Also das deswegen, also ich habe mir schon Notizen gemacht, das ist sehr, sehr interessant gewesen. Also auf jeden Fall vielen Dank und würde mich freuen, wenn wir nochmal, also wir haben ja so ein paar Sachen angerissen, dass wir die vielleicht nochmal später noch mal vertiefen können. Da danke ich dir auf jeden Fall.
Du hast so eine Podcast-Plattform, ne?
Ja, genau.
Habe ich schon, glaube ich, gesehen. Ja, genau.
Ich schicke das nochmal rum. Ja, die Mittwochsgeschichten laufen da. Ich hatte dann nochmal mit der Britta aus Wien, da hatten wir uns mal über Schlingensief mal unterhalten. Und weil wir halt, also ich kenne ihn von, was ich kenne, also ich hatte mal mit ihm zu tun gehabt in einem Zusammenhang und die Britta eben mehrere Jahre später, in einem ganz anderen Zusammenhang, hat sie ihn mehr oder weniger beobachtet und über unsere Beobachtung haben wir uns unterhalten, was von dem sozusagen noch bei uns hängen geblieben ist und warum wir das eigentlich so interessant finden. Ne? Also was hat das mit uns zu tun, sozusagen, so ging mehr oder weniger dieses Gespräch. Ne? Also und jetzt diese Mittwochsachen, die sind ja auch ganz interessant. Ich finde bei diesem ganzen Podcast, also ich finde ja interessant, wo das dann mal auftaucht, in welchen, ne? Also wo kommt das wieder hoch, was... Ich hatte ja eigentlich was ganz anderes damit im Sinn, ne? Also mehr oder weniger das mitzuschneiden und nochmal zur Verfügung zu halten. Aber da machen sich ja tatsächlich echt Leute noch Gedanken über das, was wir dort besprechen. Also nochmal ganz andere Gedanken.
Ja, ne? Super.
Genau. Damit rechnet man ja gar nicht, ne? Das ist überhaupt jemand und das Interessante ist ja dann zu beobachten, was das für Gedanken sind, was dann auch, wo man selber gar nicht dran gedacht hat. Ne? Das ist ja nochmal so, das finde ich super spannend und auch also sehr, sehr interessant.
Also ich meine, ich habe ja jetzt mit in diversen Gesprächssituationen, auch Michael Karbacher zum Beispiel und so. Mhm. Aber ich komme nicht dazu, das alles zu hören. Es ist einfach so Zeit. Und wenn man so sagt, 2,5 Stunden, nicht, das ist, finde ich, unglaublich. Also das hat ja schon doppelte Spielfilmlänge oder irgendwie sowas. Einmal, ich finde es einerseits toll, weil man dann so eintauchen kann. Also ich habe schon ab und zu was mitgehört über länger, weil man kann sich reinfallen lassen und es hört nicht auf. Ne? Ja. So, sonst hat man ja mal diese Portionen, ne, die dann im Radio oder sonst wo, die hören dann einfach auf, auch bei YouTube hört einfach auf. Ne? Ja. So, da kann man so reingehen und dann kann man erstmal sagen, ja, also es hört zwar vielleicht auf, aber jetzt im Augenblick erstmal lange nicht. Ne? So, das finde ich auch ganz schön, recht da dran.
Ja. Naja, man kann auch mal so einen Gedanken länger entwickeln und tatsächlich nochmal an der Sache vielleicht auch noch länger nachspüren. Und ja, genau, also das, wie gesagt, also da gibt es verschiedene Dinge, die an eben so einem Podcast zum Beispiel interessant sind. Also warum der lang sein soll oder vielleicht auch kurz oder sowas. Ne?
Ist das überhaupt tatsächlich so eine Tendenz, dass die lang sein sollen oder dürfen? Ich kenne mich da eben nicht aus.
Also da gibt es tatsächlich eben unterschiedliche Ansätze. Also es gibt so dieses sozusagen die strenge, ich habe jetzt hier 30 Minuten Zeit, um einen sozusagen, oder eine Stunde irgendwie, um einen, mich fokussiert auf ein Thema. Ne? Also das ist das eine. Und ich bin eher so ein Freund davon, sozusagen schon einen Anfang zu haben und sich sozusagen 2, 3 Sachen, die einen interessieren. Und das Interessante für mich ist, das hatte ich mal mit der Britta besprochen, dass, also meine Beobachtung ist so, dass nach einer Stunde ist niemand von den Teilnehmern bereit, auch nur irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten im Sinne von sozusagen Selbstbild. Also ach so, sozusagen, ja. Also ich möchte, dass der Andreas mich jetzt so sieht. Ja. Und dann wird es interessant, weil dann nämlich alles sozusagen, da hat niemand mehr Lust, ist erschöpft schon fast, also beziehungsweise hat dann auch so viel Vertrauen zu dem Gegenüber vielleicht auch gefunden, wo man dann sagt, okay, es hat jetzt alles gar keinen Sinn mehr. Und dann entsteht etwas, wo man tatsächlich, also ist so meine Überlegung oder meine Beobachtung vielleicht auch, wo man dann eben sozusagen, wo was Neues entstehen kann, eben aus dem Gespräch. Und man hat eben die, wenn man jetzt, wie wir jetzt, 2,5 Stunden, wir haben ganz am Anfang über Kunstfreiheit gesprochen und sind am Ende über Lehre üben zu so einem Salzkriegprozess gekommen. Ja? Also das kann man ja nicht vorhersehen. Und das ist eben das für mich eben das wiederum das Interessante, dass es eben solche, so, dass man so einen Gedanken entwickeln kann. Das kann man ja nicht irgendwie skripten oder sowas, was wir uns gerade überlegt haben.
Um Gottes Willen, ja.
Ne? Also, und
das wäre eine so heidengroße Arbeit, dass einem das, da denkt man, das kann man spontan also sowieso besser.
Und das ist vor allen Dingen aus meiner Sicht, ist es nochmal durch die Länge, also man ist nicht gezwungen sozusagen, oh Gott, wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde oder sowas, ne? Sondern wir können uns ja in dem Sinne Zeit lassen und irgendwann hat man beide keine Lust mehr oder es ist Zeit und so weiter und man und oder das Gespräch findet einfach sein natürliches Ende und das ist für mich eigentlich so das Interessante. Und bei den Mittwochsgeschichten, da ist immer so die Anfangsunsicherheit, die merkt man, oh Gott, worüber reden wir jetzt eigentlich, ne? Weil niemand hat irgendwie so eine richtige Ahnung, worüber wir dann reden. Oder jemand stellt eine Frage und sagt, ich habe jetzt hier irgendwie die Woche, die letzten 3 Tage über dieses und jenes nachgedacht. Und dann spricht man, was einem da dazu einfällt, was man selber vielleicht nochmal drüber nachgedacht hat. Und durch die unterschiedlichen Perspektiven, die jeder da in das Gespräch mit sich also sozusagen reinbringt, kommt tatsächlich am Ende, also ich bin da noch nie rausgegangen aus so einem Gespräch und habe gesagt, okay, das waren jetzt irgendwie 2 Stunden Verschwendung. Mhm. Die hättest du, also sozusagen, hättest du mal lieber was anderes gemacht oder so.
Und das ist. Weil man dieses sich einlassen ist so, das trägt so, finde ich. Auch, ja. Auch wenn das Gespräch also über Gartenkolonien wäre oder keine Ahnung. Es wäre immer dieses, dass man Menschen in ihrer Eigenart und Situation kennenlernt und auch eben in dieser sehr privaten Form. Nicht? Das ist,
naja, vor allen Dingen, weil auch jeder eben eine andere Erfahrung hat und dann nochmal anders über Dinge spricht. Also, ne, also man kann sich ja selber nochmal Gedanken machen, aber das ist nochmal, das ist eben wirklich, das ist für mich das Interessante eigentlich an diesem ganzen Podcasting. Und wenn sich das dann noch am Ende jemand im Sinne sozusagen eines Archäologen, der sagt, okay, ich finde jetzt hier etwas vor und jetzt höre ich mir das nochmal an und dann kann ich rausfinden, wie haben, ne, und so weiter.
Als Zeitzeugnis, so, genau.
Genau, also das, spannend, ja. Genau, das kann ja auch interessant sein, ne? Also woher wissen wir, wozu das alles nochmal nützlich sein könnte oder vielleicht auch unnütz, ne? Also das wissen wir ja alles nicht.
Nee, wissen selbst die berühmtesten Künstler nicht, inwieweit sie plötzlich in der Versenkung verschwunden sind oder so. Ja. Das, ein Umzu ist da nur eitel, also wirklich, finde ich auch. Na gut, machen wir mal Schluss.
Ja, mal jetzt alles klar, ich danke dir, Andreas, und bis bald, würde ich sagen.
Ja, bis bald, genau.
Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.